Superflex PPR Titan Premium. TJ Hockenson oder Tua Tagovailoa?
Tua.
Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, servus, wie geht's dir?
Moin, ja, alles gut. Bisschen harten Tag hinter mir. Ich war heute in der Badausstellung und im Möbelhaus. Jetzt können wir uns wieder den schöneren Sachen des Tages widmen.
Ja. Ja, bisschen frei gehabt und jetzt Arbeit quasi.
So kann man das sagen. Naja, Arbeit würde ich jetzt nicht sagen. Macht schon Spaß, ne?
Absolut, absolut.
Und wie haben deine 60er Löwen gespielt?
Ja, sind heute in Lübeck gewesen, ganz bei dir in der Nähe, schätze ich ja mal. Also was heißt, relativ ein Steinwurf fast entfernt.
Ja. Wenn man weit werfen kann.
Ja.
Also wie einige.
Ja, das stimmt, ja. Tabellenletzte der dritten Liga. Wir kommen hin als Fünfter und haben ein souveränes 0:0 geholt. Also klassischer Löwen-Move. Spielst um den Aufstieg und dann verkackst du es beim Tabellenletzten. Es ist ganz normal.
Ja, naja, das klingt ja nicht so berauschend.
Ja, ja, wir sind halt so ein bisschen die New York Giants des Fußballs. Aber was willst du machen? Ist, wie es ist. Jetzt halt konzentrieren wir uns hier schön auf Dynasty, also den, wie du schon sagst, schöneren Themen, die es so gibt im Leben. Ich darf mich gleich wieder bedanken bei den Hörern zum ganzen Feedback, was wir zur letzten Folge erhalten haben. Freut mich sehr, dass die Trade-Analyse gut ankam. Jetzt haben wir das Prozedere ein bisschen geändert. Wir analysieren nicht mehr unsere eigenen Trades und diskutieren die, sondern wir nehmen die auf, ja, die uns geschickt werden oder zumindest eine gewisse Menge, die wir auch hier abhandeln können. Heute haben wir da drei Trades dabei, die wir diskutieren können. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch weiterhin Trades da über Twitter schickt oder über andere Wege. Ihr kennt uns ja auch aus dem Discord-Channel. Unsere DMs sind offen. Folgt uns auf Twitter am besten unter dem Handle @dynastyflow oder auch uns privat, dem Phil unter @phil81190 oder mir unter @49erflow. Dann könnt ihr auch dazulernen, beziehungsweise wir geben dann konstruktiv Kritik, was man vielleicht anders, besser machen könnte oder warum ihr den Deal einfach komplett gerockt habt und ihr in Zukunft auch weiter eure Dynasty dominieren werdet. Genau, lass uns reinstarten, Phil. Der erste Trade, den wir hier haben, ist in einer 12-Team-Half-PPR-Liga mit 1QB, kein Superflex, wie wir es hier meistens haben. Es sind 9 Starter, davon allerdings nur 2 Wide Receiver verpflichtend, heißt 2 Running Backs und 3 Flex-Positionen. Und noch wichtig als Hintergrundinfo, es ist ein Team, das sich gerade im Rebuild befindet. Und das Team hat abgegeben Chris Godwin und Henry Rux und bekommen hat es dafür Brandon Ayuk, einen 2022 Second, einen 22 Third und die Picks, die sind von dem Spieler, der aktuell in 21 den 1-0-1 hält, also den schlechtesten Rekord hatte. Was sagst du zu dem Deal? Wie ist deine Meinung?
Ja, also ich finde, das ist ein relativ ausgeglichener Deal, gerade in 1QB, wo ja auch die Second-Rounder und Third-Rounder etwas weniger wert sind als in Superflex natürlich. Ja, ich sehe bei den Spielern Ayuk und Godwin sehe ich Godwin leicht drüber, einfach aus dem Grunde, weil ich ihn für den besseren Spieler halte. Im Moment kann man ihn halt etwas günstiger kaufen, weil die letzte Saison halt eine solche Saison für ihn war. Aber ich denke, dass der in Zukunft wieder etwas nach oben trenden wird. Und ja, gut, Rux, ob ich den jetzt haben will oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt, aber ich sag mal, wenn wir Rux jetzt mit dem Third aufwiegen und dann sagen Ayuk und Second gegen Godwin, ist das schon ein fairer Deal. Und wenn derjenige, der im Rebuild ist, da Ayuk bekommt, der ist eben, ich glaube, 1 oder 2 Jahre jünger, dann ist das ein Deal, der völlig in Ordnung ist. Ich denke, da sind beide Seiten ganz gut mit bedient. Was sagst du dazu?
Ja, also ich finde, das ist an sich auch ein fairer Deal, wenn man den so ansieht. Finde es gut, dass er, ja, dass man Rux losgeworden ist. Es ist schwer, das zu schaffen. Ich hatte ein bisschen, ich hätte ein bisschen gesagt, Rux ist fast eher der 22-Second. Ich sehe den Unterschied zwischen Godwin und Ayuk gar nicht so groß und zwar aus einem Grund. Chris Godwin ist ja im Moment getaggt worden von den Tampa Bay Buccaneers und solange in Tampa spielt, finde ich, ist sein Ceiling sehr begrenzt, weil da halt noch Mike Evans ist und ich gehe auch davon aus, dass Antonio Brown bleibt, Gronk bleibt dort. Brady passt schon für ziemlich viele Yards, aber er ist auch kein Jameis Winston und wird keine, ich glaube nicht, dass Chris Godwin, wenn er da ist, Top 5 Wide Receiver Zahlen auflegen kann und das weiß auch jeder. Und deswegen, obwohl das ein wirklich richtig, richtig guter Wide Receiver ist, bezahlt auch keiner den Preis dafür. Und deswegen rein aus Prozesssicht hätte ich es besser gefunden, den Deal erstmal nicht zu machen, auch wenn ich schon glaube, dass es sinnvoll ist, sondern zu warten, weil es kann schon sein, dass die Bucks ihn auch noch traden. Und wenn sie das tun, werden sie das rund um den NFL-Draft irgendwie, denke ich, machen. Und wenn das nicht passiert und der NFL-Draft ist durch, dann glaube ich, kriegst du den Deal immer noch hin. Ich glaube, dass die Ayuk-Seite den dann immer noch machen wird, weil das eher das Ding sein wird, ja, bei den 49ers kommt Kittel zurück, es kommt jetzt Debo zurück, wie viel bleibt für Ayuk da? Das heißt, der wird jetzt über die Offseason nicht explodieren im Preis und Godwin kann sich nur nach oben entwickeln, glaube ich. Und ich glaube, deswegen hätte ich, weil jetzt ist die Upside ein bisschen bei dem anderen für den Fall, dass Godwin eben das Team wechselt. An sich aber fairer Deal und ich würde wahrscheinlich jetzt im Vakuum würde ich wahrscheinlich auch eher die Ayuk-Seite nehmen, glaube ich.
Ja, genau. Achso, dazu sollten wir vielleicht noch kurz sagen, das haben wir am Anfang, glaube ich, vergessen, dass wir heute nicht auf die Free Agency eingehen, das in einer späteren Folge tun, weil sich momentan einfach noch zu viel tut. Ich sag mal, das, was wir heute analysieren, kann morgen schon wieder totaler Schwachsinn sein, wie man ja ganz bei Jonnu Smith gesehen hat, wo ein Tag später dann Hunter Henry. Wir haben witzigerweise beide den Landing-Spot richtig projected. Was für ein Witz. Du hast mir einen Tag vorher, als Jonnu gesigned wurde, noch geschrieben. Und dann durfte ich, als Hunter Henry gesigned wurde, auch nochmal. Also, ja. Das war ein ganz witziger. Ganz witzige Story nebenbei.
Auf jeden Fall. Genau. Das Sell-Window von Jonnu Smith hat sich schnell wieder geschlossen.
Ja, 12 Stunden oder so war es.
Gefühlt das wirklich. Es war eine Nacht offen. Also es war hart. Aber ja, genau. Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Deal. Ist auch in der 12-Team-Liga, Half-PPR, auch wieder 1QB, aber ein bisschen weniger tief. Es sind nur 8 Starter. Davon maximal 3 Running Backs diesmal, also 2 Running Back Spots und eine Flex. Wichtig aber als Hintergrundinfo, diese Liga wird nach dieser Saison, also in der nächsten Offseason, zur Superflex Liga. Und hier hat unser Hörer ein Angebot auf dem Tisch. Er kann DeAndre Swift mit dem 105 und 202 in diesem Draft abgeben und erhält dafür Jonathan Taylor und den 1-12. Deine Meinung? Soll der Hörer den Deal machen oder nicht?
Also ich wär tatsächlich leicht auf der Swift 105 und 202 Seite, auch wenn ich Taylor natürlich für das erstmal das bessere Asset halte als Swift. Wenn du sagst, die Liga wird 2022, also nächstes Jahr zur Superflex-Liga, also würde ich die Picks halt auch schon wie Superflex-Picks im Prinzip betrachten, mit dem Unterschied, dass vielleicht noch irgendjemand das nicht gerafft hat in der Liga und du vielleicht echt noch Value bekommen kannst, ne, mit den beiden Picks. Für mich daher, also um den Deal nochmal zu gehen, 1-12 und 2-0-2 wiegen sich eigentlich ziemlich auf. Also der Value zwischen den beiden Picks, auch wenn das ein Second und ein First sind, aber ist im Prinzip fast identisch vom Tier her. Genau, und dann wäre es halt Swift und der 1-0-5, wo man eben noch den einen oder anderen sehr guten Spieler, Running Back oder Quarterback bekommen kann in dem Draft. Und das ist mir halt schon oder wäre halt schon extrem viel für Taylor, sodass ich dann eher zu der Swift-Seite tendiere hier.
Ja, ich stimme dir da im Prinzip zu. Für mich wäre es allerdings nicht mal knapp. Also ich finde das Paket, du hast das gut analysiert, 202 und 112 würde ich auch ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Man kann den Value-Verlust vielleicht sagen, selbst wenn es der, also der, das ist wirklich weniger Value-Gewinn, als wenn du den 105 zum 106 machst, aus meiner Sicht. Und du kannst dann 105 einen der, finde ich, absoluten Elite-Prospects ganz sicher bekommen, aus Lawrence Fields, den beiden Top-Running-Backs und Ja'Marr Chase. Und das sind für mich wirklich dieses Jahr auf jeden Fall die Blue-Chip-Prospects so ein bisschen, bei denen ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich bin, mal zumindest jetzt vorm Landing-Spot. Und das abzugeben für einen Jonathan Taylor, finde ich viel, viel zu viel. Also du gehst in den Startup rein und wenn wir jetzt mal uns vorstellen, wann gehen diese Spieler im Startup im Mai nach dem NFL-Draft, dann schätze ich mal, dass DeAndre Swift ein Second-Round-Pick ist. Mittlerer Second-Round-Pick so ungefähr, vielleicht ein bisschen später, aber ich denke, du wirst ihn in der zweiten Runde holen und Jonathan Taylor ist ein Top-5-Pick eigentlich mittlerweile so. Klar, das ist schon besser, aber würdest du im Startup deinen, jetzt sag ich mal, Late Second und vielleicht einen Early Third hinterher, denn da denke ich, ungefähr könnte der 105 dann schon vom Board gehen, wenn jetzt noch irgendjemand ein bisschen Hype bekommt. Oder lass es auch ein Late Third sein.
Oh, ich glaube eher ein Fourth wird das sein.
Glaubst du?
Denke ich.
Lawrence aber gut. Fields, Etienne Harris. Ja, dann, also ich gebe auch keinen Second und Fourth ab für einen First Rounder in einem Startup. Würde ich selber nicht machen.
Ja, ist schon. Also wie gesagt, für mich ist es relativ eng doch, weil ich halt Taylor doch ein ganz schönes Stück über Swift auch habe. Aber nichtsdestotrotz wäre ich da schon auf der Swift-Seite. Genau.
Ja, ich würde das so sehen, ich würde darauf spekulieren, dass ich da tatsächlich an dem 105 noch einen Top-Running-Back bekomme. Und dann habe ich zwei junge Running Backs, also das Beste, was ich in der Dynasty haben kann. Und das gebe ich dann ab für einen anderen jungen Running Back, auch wenn er der Beste von allen ist. Da tue ich mir einfach schwer mit. Ja. Genau. Richtig. Dann haben wir unseren dritten Deal noch. Ist auch 12 Teamliga, Half-PPA-Liga wieder, aber diesmal eine Superflex. Und hier gibt der Kollege, der jetzt sagt, dass er eben in den Win-Now-Modus schalten möchte, Darnell Mooney, Gabe Davis, den 209 und den 408 ab und erhält Robert Woods und Darius Slayton.
Du kannst ruhig mal anfangen, wenn du magst.
Ja, klar. Für mich ist das fast schon relativ ausgeglichener Deal. Also ich muss aber auch sagen, ich halte von Gabriel Davis gar nichts oder sehr, sehr wenig. Ich würde den verkaufen, wenn es geht, und ich denke, dass er dir in der Superflex nicht mehr als so ein vielleicht ein Early Third ungefähr einbringen wird.
Er hatte auch ein 24-Stunden-Window.
Ja, genau, bevor Emmanuel Sanders gesigned wurde, ja, richtig.
Ja, auch so ein Spieler.
Absolut. Also mir gefällt auch seine Projection nicht, ist ein Day-3-Pick, hat keine besonders gute Rookie-Saison gespielt, wird nach PFF schlecht bewertet. Das sind so Dinger, die gefallen mir nicht, den würde ich loswerden wollen. Darnell Mooney ist so ein bisschen Air Yard King, da wird man mal sehen, was das wird, wenn da catchable Targets kommen. Und dann 209 ist natürlich schon ein ganz interessanter Pick, aber im Prinzip auch, ja, da wird es dann auch im Rookie-Draft schon dünn. Dann den 408, der ist wirklich egal. Darius Slayton natürlich auf der anderen Seite, den er bekommt, ist jetzt auch nicht gerade so ein weltbewegender Spieler, aber wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, als er bei den Giants aussieht. Könnte sein, dass das der zweitbeste Spieler hier ist, sogar in dem Deal mal in Real Football. Und Wide Receiver setzen sich schon auch durch. Langfristig dann, da muss halt dann ein Quarterback-Change her. Und dann bekommst du halt mit Robert Woods schon jemanden, der, glaube ich, jetzt nach dem Stafford-Deal in L.A. einen Gang hochschalten kann und auch wirklich nochmal sehr Fantasy-relevant wird. Also ich würde den Deal wahrscheinlich als Contender, wenn ich mich wirklich so sehe, würde ich den machen.
Ja, ich auch. Genau, also ich sehe hier, also Woods halt schon natürlich ganz klar als das beste Asset im Deal. Genau, ich denke mal, Mooney und Slayton würde ich so auf einer Stufe sehen. Jetzt Mooney auch mit Andy Dalton als Quarterback, das ist in Ordnung, aber das ist auch nichts, wo man jetzt sagt, wow, der wird jetzt richtig rasieren. Und genau, Gabriel Davis halt seit gestern auch wieder einen argen Dämpfer bekommen, als Emmanuel Sanders gesigned hat. Und ja, also dann Gabriel Davis, den 209 und 408 für Woods, wäre mir dann einfach irgendwo zu wenig, oder wäre für mich in Ordnung, so rum muss man es ja betrachten. Dementsprechend, also wäre für mich auch auf jeden Fall ein Deal, den ich als Win-Now-Team machen würde.
Genau, wenn man sich auch, ich finde das dann ganz interessant, wenn ich Robert Woods hier ownen würde, Dann möchte ich das Paket auf der anderen Seite auf keinen Fall haben, auch wenn ich in den Rebuild gehen will. Dann will ich was anderes dafür haben.
Ja, das ist halt sehr viel Gemüse, sage ich mal. Genau. Natürlich kann davon Mooney, Davis, der 209, können alles Hits irgendwie sein, aber die Chance davon, dass eins dieser Assets wirklich einschlägt und wirklich Fantasy-relevant wird, ist halt sehr, sehr, sehr gering anhand dem, was wir jetzt wissen. Ja. Von daher würde ich da immer auch gucken, wie du schon sagst, irgendwo, dass ich vielleicht einen Pick, was ich nicht, einen frühen Zweitrunden-Pick bekomme für Woods oder aber irgendwo einen jungen Spieler oder sowas. Ne?
Ja.
Also und ich denke, auch wenn Woods seit Jahren unterbewertet ist, dass man für den schon noch was bekommen kann. Und wie gesagt, für ein Win-Now-Team ist er halt echt so als Wide Receiver 2, 3 echt angenehm zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Sollte ein bisschen mehr drin sein, hoffentlich. Klar, wenn man jetzt keinen Deal für ihn bekommt und aber, ja, sag ich mal, rebuilden will, dann muss man das vielleicht auch irgendwo machen. Aber tatsächlich, da würde ich sehr aktiv shoppen und glauben, dass irgendjemand schon anbeißen wird. Genau, dann lass uns zu unserer nächsten Rubrik kommen. Und zwar heute haben wir die große Vorschau, erste Vorschau auf den Rookie Draft dabei. Wir evaluieren die Prospects, die jetzt in den 2021er Draft kommen. Einmal so für uns, wollen euch vorstellen, wer ist das, wollen das positionsweise machen. Heute sind die Titans und Quarterbacks dran. Wir starten mit den Titans und Ziel ist es so ja, euch ein gewisses Ranking zu geben, in wo die Spieler ungefähr ja dann zu picken sind, was die Vorteile von ihnen sind, die Nachteile vielleicht, was wir damit machen würden, wie wir sie bewerten und genau, wo wir sie dann auch in unserem Scoring-System so ein bisschen nehmen, da sollten wir dann auch dran denken, wir müssen manchmal auch ein bisschen mehr auf One-QB-Ligen, glaube ich, eingehen. Ist jetzt bei uns nicht so in Fleisch und Blut übergegangen zu jeder Zeit, aber dass wir auch ein bisschen noch dazu sagen, was machen wir denn mit dem ein oder anderen Spieler, wenn eben kein Tight End Premium oder keine Superflex-Liga ist. Genau, wir starten mit den Titans und starten direkt rein. Wir gehen die Spieler durch anhand des ADPs, so zumindest grob dem aktuellen auf DLF. Und der höchst gerankte Tight End nach Rookie Draft ADP ist ja ganz überraschenderweise Kyle Pitts. Tight End von Florida, 6'6 groß, 246 Pfund schwer. Und Phil, was sagst du zu dem Mann? Ganz interessanter Prospekt, oder?
Ja, genau. Also noch ein paar Fakten dazu. Erstmal 20,5 Jahre alt. Das heißt, der ist noch relativ jung für einen Rookie. War ein 4-Star-Recruit, hatte damals über 20 Angebote. Also das ist schon eine ganz schöne Menge von namhaften College. Hat auch in der Highschool Tight End und Defensive End gespielt, witzigerweise. Ich finde das immer ganz, ganz spannend, dann zu lesen, auch was die dann, also viele haben ja in der Highschool eine zweite Position gehabt oder sowas. Und das ist schon echt.
Top-Athleten siehst du dann halt, dass sie da Edge-Rusher waren. Ja, sehr oft zumindest. Oder Safeties. Das kommt auch recht oft vor, finde ich.
Ja, genau. Also, ja. Ja, zu Pitts, also, das ist schon ein ganz schönes Monster, kann man sagen. Also, ich glaube, auch eins der besten Tight End Prospects der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts wahrscheinlich. Genau, also zu ihm, das halt ein ultra krasser Receiver, der auf Tight End spielt. Ne? Das ist riesengroß, riesen Catch-Radius. Also, du hast ja gesagt, 6'6", also 1,98 groß. Genau, da hört man schon so ein bisschen raus. Das ist einfach, wenn die meisten Safeties oder Corners werden da größentechnisch und Catch-Radius-technisch einfach keine Chance haben. Und ja, Linebacker können einfach nicht mit seiner, ja, ich sag mal, wie soll man das sagen, Elusiveness, also der cuttet halt extrem gut und also ein Linebacker hat in Man-Coverage eigentlich auch keine Chance gegen Pitts. Ja, das ist schon brutal.
Ja.
Genau, ja, von PFF wurde er mit 96 bewertet, war die 1 unter Tight Ends, also das ist schon auch sehr gut, kann man sagen. Und über seine ganze College-Laufbahn hat er keinen PFF-Grade unter 80. Das ist schon auch natürlich sehr konstant gut dann einfach.
In Einzelspielen oder aufs Jahr gesehen?
Aufs Jahr gesehen.
Ah, okay, gut. Waren 2, oder? Glaube ich. Quasi
letztes Jahr. Ja.
Genau, letztes Jahr, jetzt dieses die Corona-Saison und das Jahr davor. Nur gespielt, ne? Aber da halt durchgehend elitär. Das sehe ich auch. Ich bin ja, ich komme immer recht viel damit mit Zahlen um die Ecke, die ich dir auch ganz gern dann hin und wieder mal schicke in meinem Dashboard. Und das sieht bei ihm so grün aus, wie es nur sein kann. Er ist immer wieder in den Top 10, also im 90., 95. Perzentil drin. Teilweise sogar noch höher. Weil hier, was ich sehr wichtig finde, ist eben, was du hast es gesagt, er ist super jung und er ist auch in so jungen Jahren so super produktiv gewesen. Also er ist nicht dieser, ja, kommen wir vielleicht zu anderen Prospects noch, wo das eben nicht so war, die erst relativ spät dann so stark waren, wenn halt die Gegner, gegen die sie spielen, auch 1 bis 2 Jahre jünger dann oft sind. Und er war vom Fleck weg, als er 19 Jahre alt war, ein so dominanter Receiver. Und da kann ich schon verstehen, dass dieser Reiz da ist, diesen Kelce-Cheat-Code zu haben, heißt, einen Wide Receiver auf der Tight-End-Position starten zu lassen, großes. Was sagst du jetzt so? Gibt's Nachteile, die Kyle Pitts hat, weswegen du zurückschreckst, das dann sehr früh im Rookie-Draft zu adressieren, um genau diesen Cheatcode derzeit auf 10 Jahre hinweg, sag ich mal, zu haben?
Also die Historie spricht einfach nicht für Rookie-Tight-Ends, ne? Das muss man ganz klar so sagen. Wenn wir jetzt mal Rookie-Tight-Ends nehmen, die früh gedraftet wurden, sowohl im NFL-Draft als auch im Fantasy-Draft, ja, ich sag mal, prominentes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Eric Ebron, der vielleicht so mit am nächsten da rankommt. Also der war doch ein ganz schönes Stück von der Produktion und so hinter Pitts, ne? Das muss man auch so sagen, aber wurde auch sehr, sehr früh gedraftet. Und was soll man sagen, was ist Eric Ebron heute für ein Tight End? Wenn es gut läuft, ist er mal Fantasy-relevant, aber mehr als ein Streamer ist er auch nicht, ne? Und also ich würde ihn schon als Bust abstempeln für da, wo man ihn genommen hat. Dazu bei Pitts, was gefällt mir noch nicht? Naja, also sein Blocking ist, wie soll man das sagen, er war stets bemüht. Das ist, also ist halt durch seine Größe und sowas kann er schon einigermaßen blocken, aber also wirklich schön und wirklich gut sieht das nicht aus. Gut, man sollte ihn auch nicht zum Blocken einsetzen, wenn man ihn hat, das muss man auch so sagen, also, ne, und, gut, sein Speed, sein Longspeed ist jetzt für ein Tight End auch nicht überragend, aber, also, das ist dann halt schon Jammern auf hohem Niveau, ne.
Ja, genau. Ja. Ja, das mit dem Speed ist so ein Ding, dass ich suche auf Tight End, wenn ich Prospects mir anschaue, am liebsten mag ich eben die groß, schwer, also groß sind, riesen Catch-Radius haben, wie du vorhin schon gesagt hast, und hoch springen können und einfach wahnsinnig schnell sind gleichzeitig. Also so athletische Freaks. Der klassische hier George Kittle war in Sachen Athletik überragend. Noah Fant ist aktuell so ein Spieler, der, wenn du dir den auf Player Profiler ansiehst, in allen Bereichen eigentlich zum absoluten Top Perzentil oder zu den Top 10 Perzentil, ins Top 10 Perzentil kommt, da dazugehört. Und diese Spieler, die sucht man natürlich. Und jetzt ist das Problem, dass Kyle Pitts halt nicht irgendwie so jemand ist, der diese Sachen erfüllt und den man dann so in der zweiten Runde halt draften kann, sondern du musst wahrscheinlich, und gerade wenn wir von Tight End Premium sprechen, wahrscheinlich schon in den mittleren First Rounder investieren, um ihn zu bekommen. Da wird er, glaube ich, sehr, sehr häufig gehen. Und da kommt halt dann das Problem rein, dass du Opportunitätskosten hast. Und ja, er ist vielleicht ist es unfair, ihn mit Tight Ends zu vergleichen, weil er gar kein richtiger Tight End ist. Er wird sicher kein Inline-Blocker werden, oder zumindest kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, sondern mehr er ist ein Move-Tight End. Und dann ist halt die Frage, wenn ein Team kommt und ihn als, ja, sag ich mal, Big-Slot-Receiver draftet und trotzdem du ihn im Fantasy als Tight End aufstellen kannst und er nahezu ja, jeden Snap auf dem Feld steht, das ist super. Wenn er aber, weil er nicht gut blocken kann, recht viel an der Seitenlinie rumhängt und währenddessen ein anderer halt so Blocking Tight End spielt, weil halt NFL-Coaches einfach immer noch in 2000 gefangen sind, gedanklich, dann hast du ein Problem und die Gefahr ist, glaube ich, schon gegeben und deswegen aus reiner Fantasy- und Dynasty-Sicht ja, problematisch, weil du diesen Zuwachs an Wert im ersten Jahr halt nicht hast. Und das heißt, du musst bei ihm, wenn du ihn pickst, dann auch geduldig sein.
Ja, genau. Also das ist auch genau mein Problem. Im Prinzip genau das, was du beschrieben hast. Ich werde wahrscheinlich extrem wenig Shares von ihm haben, weil ich einfach nicht bereit bin, das auszugeben für ihn, was nötig ist. Ja. Ich glaube, dass ich ihn nach einem Jahr dann wahrscheinlich günstiger im Verhältnis kaufen kann, als für das, was ich jetzt im Draft ausgeben müsste.
Das ist die Frage, ob Dynasty-Spieler dann bis dahin dazugelernt haben und es eben nicht mehr machen, Tight Ends dann zu verkaufen.
Niemals.
Ja, das ist die Frage. Wenn dann das Rookie-Hype-Fever des nächsten Jahres einsetzt, vielleicht kriegst du ihn dann günstiger, das stimmt. Was ich noch einmal sagen wollte, und das finde ich wirklich einen verrückten Stat, also bei Tight Ends ist es immer wichtig, vor allem, es sagt ein bisschen mehr aus, korreliert stärker mit den Hit-Rates, wenn du auf das letzte Jahr, das die im College waren, guckst und eben gar nicht so sehr auf die frühe Production. Das ist nicht so wie bei Wide Receivern, wo frühe Production wichtig ist. Und Kyle Pitts hat in seinem letzten Jahr 1,4 Yards pro Team-Attempt geworfen. Das heißt, du hast alle Pass-Attempts nimmst du, die das Team hatte in der Saison und du teilst quasi die Receiving Yards von ihm durch das. Und da hat er 1,4 Yards geschafft. Und das ist wirklich das 100. Perzentil in den Tight Ends, die gedraftet wurden. Ich weiß nicht, seit wann die Datenbank von Peter Howard ist, aber die letzten 20 Jahre, sage ich mal, Tight Ends sind da drin. Und das Ding ist, er hat nur 8 Spiele gemacht und ich glaube, dass Florida 12 hatte. 12 Spiele haben die gemacht, sind ich meine 9-3 gegangen oder 8-4. Er hat nur 8 Spiele gemacht. Das heißt, er hat 33% der Spiele verpasst und trotzdem so viele Yards pro Team-Attempt geschafft wie kein anderer Tight End. Und das ist schon also unfassbar, wie gut er im Receiving Game wirklich war und wie dominant. Von dem her kann ich auch jeden irgendwo verstehen, der sagt, ich vergleiche ihn nicht mit den anderen Tight Ends. Für mich ist er ein Special Prospect, aber es muss halt jedem bewusst sein, dass man das auch wirklich so macht. Ja, dass es nicht, also dass man halt ein hohes Risiko eingeht mit ihm. Kann sein, dass das furchtbar in die Hose geht.
Ja, also ich würd jetzt auch, wenn ein Team Need auf Tight End hat und gerade je tiefer die Liga wird oder höher das Tight End Premium ist, dann würde ich auch schon einen Shot auf ihn wagen, einfach, weil wenn er hittet, dann wird es, glaube ich, richtig brutal. Also das Upside für einen Tight End ist halt schon da und ich meine, das ist ja wieder eine andere Diskussion, aber Tight Ends geben dir nun mal, wenn du einen der Top 3, 4, 5 Tight Ends hast, und meiner Meinung nach hat das Upside auf jeden Fall in Richtung Top 3 zu gehen, also wenn er hittet.
Auf jeden
und,
Fall.
Genau, und dann ist es natürlich halt echt brutal, weil er eben dann knapp 21 Jahre alt ist und dann wird man viel und lange Freude an ihm haben.
Ja.
Wie gesagt, Landing Spot haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also ich hatte es gestern ja kurz getwittert. Es wird New England, auf jeden Fall. Davon, da können wir uns sicher sein.
Ja, gut, dann spielen wir Wide Receiver, das ist okay.
Ja, ja. Wer weiß, was Bill so vorhat. Ja. Das wäre auf jeden Fall witzig.
Kurze Frage, wer ist dein Lieblings New England Tight End? Hunter Henry, Jonnu Smith oder N'Keal Harry?
Cam Newton.
Ja, genau. Ja, also definitiv, der Landing-Spot wird ganz, ganz wichtig auch bei Kyle Pitts. Es wird ja auch immer wieder gesprochen über Philadelphia zum Beispiel. Und da ist Dallas Goedert und das wäre zum Beispiel so ein Move. Boah, das wäre brutal. Mit Jalen Hurts
ja, auch noch. Puh. Nein, also wenn er praktisch in einem Team landet, wo er nicht die klare Eins auf Tight End ist, dann ist er für mich auf jeden Fall ein Fade. Ne? Also dann würde ich ihn auf keinen Fall draften, wenn da irgendwie ein Goddard oder wer da nicht alles spekuliert wurde, auch die Giants, wenn sie dann Engram nicht traden, wenn sie ihn draften, dann kann man ihn auf gar keinen Fall draften, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team zwei Nummer 1 Tight Ends für Fantasy produziert, ist sehr, sehr gering. Ich glaube, Aaron Hernandez und Gronk waren zusammen mal 1 und 3.
Ja, das habe ich gestern
New England Saison. Genau, mit Jonnu und Hunter Henry kam das halt sehr oft. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also dann würde ich ihn auf jeden Fall nicht nehmen, sei denn, er fällt dann natürlich. Ne? Wenn du ihn dann später kriegst, irgendwo Mitte zweite Runde beispielsweise, was ich nicht glaube, dann wäre es natürlich auf jeden Fall, dann würde ich ihn doch dann wieder nehmen. Ne?
Klar,
das ist mal eine genau. Frage von
ja. Value. Genau, richtig. Ja, sehr gut. Ich glaube, genau. Ansonsten, ja, dann sag mal noch so, was ist denn so die Range, in der du ihn, wenn du jetzt, es kommt jetzt ein okayer Landing-Spot, sage ich mal, nichts, vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber halt kein so San Francisco oder Philadelphia Worst Case. Wo nimmst du ihn denn, wenn er an einem ganz soliden Landing-Spot kommt?
Ja, also wenn so im Vakuum betrachtet, also in einem normalen, in Anführungsstrichen, also 12 Team, genau. 0,5 Tight End Premium Liga, nehme ich ihn in der Range so zwischen späte erste Runde, Anfang zweite Runde. Da wäre für mich so der Sweet Spot, wo ich ihn nehmen würde. Genau, nicht früher, dafür ist mir dann eben das Risiko einfach zu groß.
Ja. Ja, wir müssen da, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja noch nicht durch mit allen Prospects, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, ich habe schon einige, sag ich mal, Spieler im Kopf, die ich auf gar keinen Fall, also vor denen ich ihn nicht nehmen würde, und ich glaube auch, dass mein frühestes Ding, wo ich ihn nehmen will, selbst in Titan Premium, wahrscheinlich so die 8 wird. Das, also sonst davor sind mir die Opportunitätskosten zu hoch. Dann wollte ich auch nochmal zu Nicht-Titan-Premium kommen, weil ich glaube, ich werde ihn wahrscheinlich eher in Nicht-Titan-Premium nehmen als in Titan-Premium. Einfach nur, weil ich glaube, dass der Markt Tight-Ends oder ja, meine jeweiligen Dynasty-Ligen, Tight-Ends in Nicht-Titan-Premium-Ligen etwas unterschätzen. Und in Titan Premium wiederum überschätzen. Das ist dann auch immer so die Frage. Ich habe eher in Nicht-Titan Premium noch gute Tight Ends oder bin bereit, die Preise für gute Tight Ends zu zahlen, als in Titan Premium. Und von dem her, in Nicht-Titan Premium würde ich ihn vielleicht dann so ab der, ja, 10, 11, da würde ich mir das schon überlegen, ihn zu holen.
Ja, genau. Also genau, und dann auch für One QB liegen, um da vielleicht auch kurz drauf einzugehen. Genau. Rutscht der, also für mich rutscht der dann, jetzt auch Spoiler Alert, rutscht dann einmal vor die 4 Quarterbacks, ne? Oder die rutschen dann praktisch alle weg.
Genau.
Und dann, genau, dann liegt der halt irgendwo in der Range, ja, so Richtung 1,6, 1,7, sowas dann für mich ja. Dann. Ja.
Ich glaube genau. Zwar nicht, dass jemand One QB Tight End Premium spielt, aber da dann so hinter den meine so zwei bis drei Top Running Backs und ein bis zwei Top Receiver, da würde ich ihn dann auch sehen, weil er schon, ich muss schon sagen, das Talent von ihm ist brutal. Also
keine Frage.
Wir kommen ja noch zu Kyle Trask heute und was ich gesehen habe, was der sein Quarterback rausgerissen hat, das ist wirklich, es ist verrückt einfach. Die Hände.
Ja, also ich sehe ihn.
Null Drops.
Ich sehe ihn halt irgendwie für die NFL, also als NFL-Prospect sehe ich ihn irgendwie besser als Fantasy-Prospect, wenn man das wenn man versteht, was ich meine. So, ne? Also das ist für mich halt die Sache, wenn er jetzt im ersten Jahr auch eine schlechte oder eine mittelmäßige Fantasy-Saison spielen wird, ist es halt wahrscheinlich, wird man die Ansätze sehen und wird sagen, okay, der wird real NFL technisch ein sehr guter Rookie gewesen sein für seine Position, aber Rookie-Titans produzieren in der Regel halt einfach nicht so viel.
Ja, absolut. Und dann hast du so ein Problem, dann hast du so einen Coach mit dem Mindset von vielleicht Dan Campbell, glaube ich, heißt der Typ doch in Detroit, der irgendwie Kniescheiben rausbeißt. Ja. Weißt du, wenn der dann sieht, dass Kyle Pitts halt nicht blocken kann. Und wenn dann so einer dasteht und sich dann aufregt, dass der einen Blocker durchgelassen hat in einem völlig unwichtigen First and Ten Run, ja, und dann setzt er ihn halt auf die Bank, lässt er ihn wieder für den Drive draußen und so. Das sind halt die Gefahren, die dann lauern. Und da muss man, leider ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, da kann man wirklich nur für ihn hoffen, dass der Landing-Spot gut wird, beziehungsweise genau,
progressives
man Team. nicht von ihm verlangt, dass er blocken muss.
Absolut, genau. Gut, dann schon, ja gut, ich meine, über den Mann muss man auch ein bisschen mehr Worte verlieren, finde ich. Kommen wir zu dem Nummer 2 Prospect nach ADP, geht im Moment eben an Position 27, heißt Ende der zweiten Runde, ist Pat Freiermuth. Du hast die ganzen Top-Statistiken rund um die Jungs alle so schön zur Hand, stell ihn doch mal ganz kurz vor.
Ja, also Pat Freiermuth von Penn State, 6'5 groß, also ein bisschen kleiner als Pitts, aber 258 Pfund, also schon ein ganz schönes Monster, der könnte auch glatt Defensive End spielen. Und ist 22,4 Jahre alt, also durchaus schon ein älteres Prospect. Genau, waren auch ein 4-Star-Rekrut, hatte auch mehr als 20 Angebote, also war auch schon in der Highschool sehr, sehr gut. Hat da nebenbei, wir haben es ja gerade eben gehabt, machen wir jetzt auch weiter, Linebacker in der Highschool gespielt, noch zusätzlich, und hat auch Forward im Basketball gespielt in der Highschool, also durchaus flexibel der gute Mann, ne? Wenn wir an Spieler, an Titans denken, die mal Forward gespielt haben, fällt wahrscheinlich gleich Jimmy Graham ein, Antonio Gates, also die Historie von erfolgreichen Titans, die Basketball-Background haben, ist durchaus lang.
Ja.
Genau. Ja, willst du erst ein paar Worte dann zu ihm sagen, was so seine Trades betrifft? Genau, dann.
Ist halt, oder was ich sehr positiv finde bei ihm, ist halt, dass er sehr dominant im Receiving Game von Penn State aufgetreten ist. Das Passspiel auch viel auf ihn ausgerichtet gewesen. Er ist ein absolutes Red Zone Monster gewesen, hat 38% bzw. 28% der Receiving Touchdowns von Penn State gefangen. Das finde ich hochattraktiv, gerade wenn er, das sind natürlich die Plays, die in der NFL und im Fantasy den höchsten Wert haben. Er ist sehr gut bei Contested Catches und auch ein ganz guter Route Runner. Da ist halt die Frage, wie das dann immer aussieht. Der Spieler jetzt halt am College, und man darf nicht vergessen, dass natürlich so ein NFL-Linebacker oder NFL-Strong-Safety auch ganz andere Coverage-Qualitäten hat als eben noch im College. Deswegen gebe ich immer auf Route Running gar nicht mal so wahnsinnig viel oder übergewichte das nicht mehr, nachdem ich mich sehr früher in Prospects verliebt habe, die das am College halt ganz toll konnten, und dann kommen die in die NFL und dann sind sie halt einfach nicht mehr die schnellsten und quickesten, und dann plötzlich klebt halt doch der Verteidiger auch ein bisschen am Arsch, und dann müssen die Jungs auch wirklich gut sein, dabei mit Kontakt umzugehen. Aber das kann er eben auch sehr gut. Das heißt, ich finde das schon mal attraktiv. Was aber das Problem für mich bei ihm ist, ist, dass er nicht so immens schnell ist. Also er ist nicht der Athlet, den ich gern in einem Tight End eben habe. Und er ist halt auch, wenn man jetzt das mit den anderen Titan Prospects, Pitts und dann kommen wir gleich noch zu Brevin Jordan, wenn man das mit den beiden vergleicht, dann ist er halt im Receiving Game auch nicht ganz so dominant gewesen, ja, wie dies war. Ne? Zum Beispiel jetzt, halt, wenn man das wieder vergleichen will, ich habe vorhin die 1,4 Yards pro Team Attempt von Kyle Pitts schon genannt, die sogar eben noch, nach, also mit verpassten Spielen waren. Er hat halt hier zum Beispiel nur ein Yard. So, und das ist halt schon eine ganze Ecke weniger und ist damit immer noch sehr gut, aber halt nicht mehr ganz auf dem Level.
Ja, also gut, ich war ziemlich begeistert von ihm, muss ich sagen. Also so ein bisschen, ja, er kann eigentlich alles. Ne? Also ich glaube, dass der halt früh das Feld sehen wird, aus verschiedenen Gründen, weil er auch ein solider Blocker ist, ist jetzt kein überragender Blocker, aber das ist jetzt nicht wie Pitts, wo du die Augen zumachst, wenn du den als Blocker drauf ja. auf dem Feld stehen hast, sondern wirklich, der kann das, ist halt eben überall auf dem Feld gefährlich, ist jetzt gut, kein Deep Threat oder sowas, ne? Also da wird jetzt kein Ball 40 Yards Downfield fangen, aber sonst macht er eigentlich alles. Und also das gefällt mir ziemlich gut. Und meiner Meinung nach, also was ich auch so gesehen habe, ne, also statistisch, aber auch auf Film eben, wäre der in vielen anderen Klassen auch der Titan One gewesen.
Ja, ja. Vielleicht klang das jetzt auch zu negativ von mir. Er ist halt, das ist für mich auch das ist historisch, was das für drei Titan Prospects sind, die da jetzt halt gleichzeitig rauskommen. Und Kyle Pitts vorne dran ist halt, das ist halt völlig unglaublich. Deswegen, so negativ sollte es auch gar nicht klingen von meiner Seite.
Also letztes Jahr, wenn ich sehe, dass ein Cole Kmet als erster Titan vom Board gegangen ist, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ja, stimmt. Dann, ich sehe Freiermuth auf jeden Fall mindestens ein Tier über Kmet, so vom Niveau her. Also den fand ich viel, viel besser.
Locker.
Mindestens. Ja. Also, wie gesagt, wären halt in vielen anderen Klassen Tight End One, wenn man jetzt zum Beispiel ein Jahr davor geht, Hockenson, also ich finde ihn jetzt als Prospect insgesamt nicht viel schlechter als Hockenson. Also, ist für mich jetzt also kein Riesenunterschied.
Ja, Hockenson hatte halt, wir müssen auch immer dazu sagen, wir sprechen natürlich im Moment von Pre-Draft Grades und so weiter. Und da hatte Hockenson halt das große, den großen Vorteil, dass er Top-10-Pick war. Und man, ich meine, ich übergewichte das jetzt auch nicht oder will das zumindest nicht übergewichten, aber Hockenson oder natürlich sagen Draftpicks auch immer was darüber aus, wie Teams diesen Spieler evaluieren und wie sie ihn einsetzen wollen so in der Zukunft. Da war so ein Top-10-Pick halt schon eine ganze Menge wert. Aber was ich schwierig finde dieses Jahr und schade finde, ist auch, dass wir halt keine Combine-Resultate haben. Und dadurch kann ich einfach nicht sagen, wie schnell ist denn jetzt Freiermuth wirklich. Und wenn jetzt Freiermuth zum Beispiel eine schnelle 40 läuft und einen, ja, sag ich mal, angepasst an seine Größe, da gibt es den Height-Adjusted, right, und Weight-Adjusted Speed-Score. Und wenn er da sehr gut ist, dann hätte ich ihn zumindest auch, ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich nicht über TJ Hockenson genommen, aber zumindest in dem gleichen Ding. Und Cole Kmet, ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall, das ist wirklich kein Vergleich, so vom Prospect her.
Ja, ich wollte es jetzt nur einfach mal rausstellen, weil der eben Titan One der letzten Klasse war für NFL-Team. Also er wird meiner Meinung nach im Real NFL-Draft irgendwo zwischen Ende Runde 1 und Mitte Runde 2 gehen. Nehme ich jetzt mal, würde ich jetzt mal vermuten, von dem, was man so liest, ne?
Ja.
Und genau.
Kmet, also Kmet, von daher, ganz kurz eingeworfen, Kmet ging letztes Jahr an 2.11. Ja, 43,
ja, also genau,
irgendwo da in der Region auf jeden Fall. Ja. Noch vor Chase Claypool, dem Titan 2 der letzten Klasse.
heute bist du gut drauf, ne? Heute kriegen alle ihr Fett weg.
Nein, ich liebe Chase Claypool. Es war ja nur, das sind ja Idioten in der NFL, die Chase Claypool als Titan einsetzen wollten. Im Nachhinein gesehen, der Typ ist ein überragender Wide Receiver. Warum solltest du den auf Titan verschwenden, wenn er dir Outside-Duelle gewinnen kann?
Ja.
Genau, also Pat Freiermuth, dann sag ich mal, wo siehst du denn ein bisschen seine Schwächen oder warum, bist du rundrum, ich meine, ich weiß ja, das ist ein bisschen dein Man-Crush so, der Mann, von dem ja vielleicht genau. Sollte ich dir gar nichts rausleiern wollen, sondern dich einfach nur drum fragen, wann willst du denn den dann picken, wenn er schon dein Man-Crush ist?
Nö, also das Einzige, also was ich mir negativ aufgeschrieben habe, kann ich ruhig sagen, also ist ein bisschen das Alter. Das ist halt eben 22,5 Jahre, das ist halt schon, ne, 2 Jahre älter als Pitts. Genau, aber sehe ich jetzt beim Tight End an sich auch nicht so kritisch, wie ich es bei anderen Positionen sehe. Und eben der Long Speed, also das ist einfach, der ist eben, hast du ja auch schon angesprochen, ist eben nicht der schnellste.
Ja. Genau. Genau. Und wo pickst du ihn dann?
Ja.
Superflex, PPR, Tight End Premium erstmal.
Ja, da sehe ich ihn so in der Mid-Second Range.
Okay.
Also, genau, also irgendwo müsste so dann so Pick 206 in etwa sein. So 206, ab in dieser Range würde ich es jetzt mal grob. Je nachdem, wie der Draft verläuft und, ne?
Das ja, also ist man immer sieht so ein bisschen. Ja, das heißt, du im Moment geht er ja an 27, das ist jetzt nach Adam Riese die 303. Das heißt, du wirst einige Freiermuth Shares haben demnach.
Mehr als Pitts auf jeden Fall.
Ja. Ich habe mir bei ihm so eine Late Second Grade aufgeschrieben tatsächlich, weil ich halt nicht ganz das Ceiling von Pitts und Jordan sehe. Und deswegen, aber ist trotzdem ein super Spieler und wenn ich Tight End Need habe, dann nehme ich den auf jeden Fall und zwar mit Kusshand. Also zumindest vor Landing Spot jetzt und dann einfach mal gucken, wo er eben rauskommt. Aber ich sehe auch das Alter tatsächlich gar nicht so kritisch, weil man einfach nicht vergessen darf, dass Titans heftig vom Scheme abhängig sind, gerade also im College genauso wie in der NFL auch. Aber ich habe das Gefühl, im College fast noch mehr, denn so jemand wie George Kittle zum Beispiel, der ist halt einfach in so einer Steinzeit-Offense bei Iowa dabei gewesen und hat halt nicht so viel Hype bekommen, wie er hätte bekommen sollen und deswegen ist er halt nicht in NFL-Drafts gegangen. Ja. Und ist auch am Ende bis in die 5. Runde geslippt. Von dem her ist es einfach schwierig.
Jo.
Genau. Ich muss sagen, ich mache keinen großen Unterschied zwischen Tight End Premium und Nicht-Tight End Premium, von dem her, ich nehme ihn auch in Nicht-Tight End Premium Ende 2. Runde. Weil ich da hinten dann sowieso sage, da will ich einfach jemanden finden, der im Zweifelsfall halt ein Starter mal wird. Von dem her
für mich das Gleiche. Genau, also für mich ist die Range da auch, ne, je nachdem wie der Draft verläuft. Also wie gesagt, ab Mitte 2. Runde ist in Ordnung.
Genau, okay.
So, das ist so mein Ansatz.
Dann Brevin Jordan. Stell doch den Kollegen wieder vor, das machst du hervorragend.
Ja, also der ist etwas kleiner, der 6'3 und 245 Pfund, also da auch wieder, um das ins Verhältnis zu setzen, hat halt Pitts Gewicht, der hat auch jetzt im letzten Jahr etwas draufgepackt, der war noch wesentlich dünner, genau, auch 20,7 Jahre alt, also auch noch auf der jüngeren Seite eher. Und der war mit Abstand der Top-Tight End der Recruiting-Class. Forster Recruit. Und der hatte weitaus mehr als 31 Angebote. Also der konnte quasi, ich sag mal, überall unterschreiben, wo er hätte wollen. Und war halt das Top-Tight End-Prospect in seiner Klasse.
Ganz interessant. Der spielt in Miami, ja? Genau, Miami.
Und genau, also deshalb habe ich das nicht gesagt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das gesagt ist. Dann hier die Kollege Pitts eben bei den Florida Gators und Jordan in Miami. Spielen in unterschiedlichen Conferences tatsächlich. Für diejenigen, die das auch nicht wissen, ich bin ja selber überhaupt kein College-Experte, interessiere mich nicht besonders dafür. Und da vielleicht mal als Hintergrund, es spielt schon eine Rolle, aus welcher Conference die Spieler kommen und finde dann, da kommen wir auch gleich dazu oder da möchte ich gleich noch was dazu sagen, warum ich eben Brevin Jordan auch sehr interessant finde im Vergleich zu Pitts. Er spielt in der ACC Coastal und Pitts kommt aus der SEC East und man kennt ja SEC so als wirklich die Top Conference am College und das heißt die Gegner, die einen Kyle Pitts hatte, waren natürlich absolut überragend, aber nichtsdestotrotz ist sie etwas passlastiger, glaube ich, als die ACC von Brevin Jordan zum Beispiel. Das ist ganz interessant. Und dann gibt es auch Metriken, die eben dann vergleichen, wie viel Yards pro Team Attempt jemand schafft gegenüber dem Conference Average, weil es einfach ja davon auch abhängig ist, wie viel passt dein Team überhaupt. Und in den Yards pro Team Pass Attempt ist zum Beispiel ein Brevin Jordan mit 1,7 Yards genauso gut wie ein Kyle Pitts. Jetzt sagen das meine Zahlen. Was sagst du denn dazu, wenn ich dir sage, ich sehe eigentlich keinen großen Grund, warum ich Brevin Jordan unter Kyle Pitts nehmen soll, wenn ich nur auf das schaue, was sie statistisch geleistet haben?
Ja, also ich hab ja nun viel auch mehr auf Film angeguckt und dann würde ich halt schon deutlich widersprechen. Mhm. Sind erstmal, also sind beides so Move-Tight-Ends, sind beides so Receiver. Also Brevin Jordan ist inline eigentlich noch weniger zu gebrauchen als Pitts, beziehungsweise eigentlich auf einem ähnlichen Level. Das ist halt auch ein reiner Receiver, der allerdings auch viel über seine Yards after Catch Ability macht. Also der wurde da auch viel eingesetzt. Ist im Vergleich zu Pitts ist Jordan halt echt schnell. Genau, aber was ihm halt fehlt, ist so ein bisschen die Red Zone Ability. Also dadurch, dass er jetzt nicht sonderlich groß ist für einen Tight End und jetzt auch nicht so das Muskelpaket, würde ich sagen, also nicht so das Monster, jetzt im Vergleich zu Pitts und Freiermuth. Genau, also ich glaube einfach nicht, dass er die Touchdown-Upside hat.
Naja, er ist überhaupt kein Contested Catch Guy. Also das ist gar nicht seine Stärke. Er braucht schon den Platz, den er sich eben über seine Schnelligkeit und so als Matchup-Waffe kreiert. Und da muss man natürlich absolut sehen, was ist, wenn einfach ein, ja, ich sag mal, ein Strong Safety, der recht beweglich ist und halt schnell ist, einfach mit ihm mitläuft, was er dann als Antwort darauf finden kann. Denn so einfach wie im College wird es in der NFL nicht funktionieren. Da gebe ich dir völlig recht.
Ja, also ich bin bei ihm halt auch. Also ich sehe seine die Punkte für ihn. Der kreiert halt auch sehr, sehr gut Separation am College, ne, muss gegen Competition, die halt ja fragwürdig ist, teilweise. Genau, aber schauen wir wirklich mal, was da ist. Also ich glaube, dass das Bust-Potenzial ist einfach relativ groß bei ihm.
Mhm. Ja, ich muss sagen, was ich halt sehr, sehr stark finde bei ihm, ist, dass er schon mit 18, also quasi erstes Jahr aus der Highschool raus, er kommt hin ans College und er hat halt sofort dominiert im Prinzip. Also klar, dominiert ist natürlich immer jetzt halt schwierig zu sagen, aber so die Schwellen, dass man sagt, hey, ein 15% Dominator Rating ist für einen Tight End schon sehr gut, das schaffen gar nicht alle. Also auch nicht alle, die gedraftet werden, schaffen das. Und er hat das halt mit 18 sofort geschafft. Er hat ein 17-prozentiges Dominator-Rating und das ist mit 18, also von 100 Titans schaffen das 9. Und das finde ich das schon sehr, sehr gut. Und er ist da in einer ganz elitären Gesellschaft unterwegs. Und deswegen, das gefällt mir schon ganz gut bei ihm. Und er hat dieses Level halt übers College hinweg auch gehalten. Von dem her finde ich ihn schon super interessant. Und für mich ist er eben auch, weil er so schnell ist und diese, also das korreliert stark mit Tight End Erfolg in der NFL, ist er für mich die Nummer 2 unter den Tight Ends. Und da sind wir ein bisschen anders, da du Pat Freiermuth dann doch noch über ihm hast.
Ja, genau. Also ich sehe halt das Upside auch schon, aber ich sehe bei ihm halt im Vergleich zu den beiden, über die wir jetzt vorher gesprochen haben, der ist halt noch mehr Landing-Spot dependent und eben die Frage, wie er eingesetzt wird. Also das wird für mich bei ihm ganz, ganz entscheidend sein. Also wenn irgendein Team von ihm verlangt, dass er Inline spielt, dann ist er verloren.
Absolut, ja.
Dann wird er nicht lange das Feld sehen, wenn er dann die ersten Blocks verpasst hat beziehungsweise völlig versiebt hat, dann wird er dann wieder auf der Bank Platz nehmen dürfen.
Ja, genau. Absolut, ja. Also das kann auf jeden Fall passieren. Trotzdem muss ich sagen, es ist immer das Gleiche bei Tight Ends. Man muss dann auch das abwarten und das erste harzige Jahr in Kauf nehmen und dann ab dem zweiten Jahr eben versuchen, Also ihn einfach zu halten, wenn, dann sind das 2 Jahresfenster, die man da eingehen sollte. Außer man kriegt natürlich nach dem ersten Jahr irgendwas Tolles, klar, dann keine Frage, aber das ist schwierig. Und ich würde ihn eben noch ein bisschen vor Freiermuth, aber auch deutlich vor ADP nehmen. Das ist ja im Moment mit Third, und ich habe ihn tatsächlich mit einer Mid-Second Grade jetzt im Moment auf meinem Board.
Ja, ich habe ihn Early Third, Mid Third. Also ich sehe ihn schon spannend, weil das Upside auf jeden Fall da ist. Daher in der dritten Runde habe ich auch gar kein Problem, ihn zu nehmen.
Ja, spannend. Okay. Dann haben wir noch unseren Longshot-Kandidaten.
Longshot.
Das war ja sehr gut. Hunter Long ist im Moment, wird an 53. Hat ein ADP von 53 rum, also über 50, das ist bei dem Mai oder bei vielen schon undrafted in der 5. Runde. Was sagst du denn zu dem Kollegen? Hast du da überhaupt noch Daten gefunden?
Ja, auf jeden Fall. Sogar, also sneaky. genau, also 6'5, 254 Pfund, 21,6 Jahre alt, so ein bisschen hier im Mittelfeld von dem, was wir so hatten. Das passt auch eigentlich ganz gut zu ihm. Also das ist war auch ein 3-Star-Recruit auf Tight End, und der hat D-Line gespielt an der High School. Also,
das sind die geilen Infos hier. Bin ich faszinierend.
Ja. Ich bisschen
du wühlst geguckt. Schon tief in der Scheiße, muss man sagen, dass du da, um die Sleeper zu finden.
Also, wie gesagt, ist für mich hier auch, also klar die Nummer 4 in der Klasse, und auch der letzte, der draftable ist, auf den ich in Teil den Premium auch immer einen Shot nehmen würde. Also, ich finde, ich habe mich ein bisschen natürlich jetzt auch mehr mit dem befasst und hab den, glaube ich, als drittes oder so evaluiert, bevor ich Jordan evaluiert habe, und dachte mir so, vielleicht wird das sogar meine 3 gut. Ist es dann nicht geworden, dafür war Jordan dann einfach zu krass auch vom Upside, aber ich finde, das ist so eine Light-Version von Hunter Henry irgendwie für mich. Also das ist so ein klassischer Tight End, da springst du jetzt nicht auf und sagst, wow, was für ein Spieler, aber macht eigentlich alles echt solide, und findest du tatsächlich, oder hast du auch in Boston College, also da hat er gespielt, das College, wo auch AJ Dillon herkam, also
Packers.
Ja, die Packers werden hier zuschlagen in Runde 2, nehme ich an.
Gott, das wäre so königlich, wenn das kommt, dann stelle ich das, dann wird das unser neues Intro.
Ja, also genau, der, wie gesagt, hat da eben auch alles gemacht, war da auch die Nummer 1 Waffe der Offense, wobei Boston College relativ runlastig ist. Genau, aber der hat da schon gut was gemacht, oder? Wie gesagt, auch tiefe Routen gelaufen, fand ich schon ganz spannend zu sehen, und ist ein Prospect, was mir durchaus gefällt. Im richtigen Landing-Spot würde ich da schon mal zuschlagen.
Ja, ich kann da gar nicht viel noch hinzufügen. Er ist ein Allrounder, der eben nichts außergewöhnlich gut kann. Ich komme wieder daher, ich kann mich nur wiederholen. Mir gefällt nicht, dass er nicht besonders athletisch ist. Ist halt, aber klar, okay, wenn ich jemanden in der 5. Runde drafte, dann hat der irgendein Problem oder irgendwas kann er dann nicht besonders gut oder in irgendwas ist er nicht überragend, ganz normal. Was mir gefällt, ist, dass er jetzt am College im letzten Jahr einen 23-prozentigen Target Share hatte. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, der hat halt das Passing Game so seiner Mannschaft irgendwo angeführt und da dominiert, und das ist auf jeden Fall was sehr Positives, denn man kann eins sagen, dass NFL, also nicht jeder, der am College dominiert in der NFL, aber wer nicht am College dominiert hat, der hat einen ganz weiten Weg, um wirklich in der NFL relevant zu werden, und deswegen sind so die Grundvoraussetzungen, die sind zumindest halbwegs gegeben, und man kann auf jeden Fall in Titan Premium einen Shot wagen, denke ich.
Ja, genau. Also ich habe den jetzt auch, also irgendwo Ende dritte Runde bis rein in die vierte, also irgendwo in der vierte, wenn ich vier Runden im Rookie-Draft habe, dann würde ich ihn wahrscheinlich irgendwo in der vierten Runde nehmen. Ja. So, und dann sollte man ihn auch bekommen.
Ich habe mir sogar gesagt, Anfang fünfte Runde so oder halt späte vierte da irgendwie. Ne, aber wie gesagt, da hinten, da ist es wirklich Crapshoot, ne? Kann man auf jeden Fall.
Ja, natürlich, natürlich. Genau, also wenn so einer nachher in Buffalo landet oder in Seattle landet, dann werdet ihr euch an mich erinnern.
Ja, absolut, absolut. Er wird dann im Ranking nach oben schießen. Tight End 1 incoming.
Naja, einigen wir uns vielleicht auf der 4 ist er ganz gut aufgehoben.
Ja, ich denke auch. Aber definitiv sehr spannende Klasse. Also drei sehr, sehr coole Prospects, finde ich. Und da freue ich mich drauf, was die 2022 dann liefern können.
Ja.
Absolut. Dann lass uns mal zu den Quarterbacks kommen. Und hier, ich meine, wir gehen hier nach dem ADP in Superflex, nur um zu erklären, warum es der 101 ist. Trevor Lawrence von Clemson, was hast du denn zu dem Kollegen in seinem Steckbrief stehen?
Muss man noch was zu ihm sagen? Also, ja, größentechnisch 6'6", also auch relativ groß. 220 Pfund, 21,5 Jahre alt, 5-Star-Recruit, gehyptetes Prospect seit Andrew Luck, ne? Also, ja, krank einfach. Mhm. Der hat eben seitdem er Football spielt, hat er eben den Hype bekommen, dass er mal First Overall Pick im Draft werden wird. Und das wird auch so kommen. Da können wir, glaube ich, relativ klar festhalten, dass das so sein wird. Und das auch zu Recht.
Ja, und das ist wirklich völlig außergewöhnlich. Man hat sich so darin, also man nimmt das gar nicht so wahr, finde ich, aber dass jemand aus der Highschool kommt, der Top Recruit des Landes ist und dann am College durchgehend überragend liefert und dann auch der unumstrittene First Overall Pick ist, das ist absolut ganz und gar nicht normal oder das kommt nicht öfter vor, das ist extrem selten und noch verrückter, dass wir dieses Jahr tatsächlich den Fall haben, dass die Prospects, die eben gemeinsam aus der Highschool gekommen sind mit Trevor Lawrence und Justin Fields, damals die 1 und 2 waren und jetzt heute zumindest es auch passieren könnte, dass die im NFL-Draft auch an 1 und 2 gehen. Es ist sehr außergewöhnlich.
Ja.
Genau, ja. Aber nichtsdestotrotz, sag uns doch trotzdem mal, was sind denn die oder was kann denn, warum geht Trevor Lawrence so früh oder was ist denn an ihm so besonders gut? Was kann er besser als Nathan Peterman?
Ja, der Vergleich, also wo soll ich anfangen?
Alles.
Ja, also genau, im Prinzip, der kann im Prinzip alles, was man von einem Prospect erwartet auf Quarterback. Witzigerweise, was ich ganz interessant fand, also ich werde jetzt nicht alles einzeln aufzählen, weil, wie gesagt, der kann halt echt eigentlich alles. Spannend fand ich, dass er mit seiner wahrscheinlich schlechtesten O-Line und seinem schlechtesten Wide-Receiver-Korb seine Completion Percentage nochmal ordentlich gesteigert hat. Gut, also das fand ich eigentlich nochmal, das ist für mich noch so herausgestochen und der hatte halt vorher Justin Ross, der hatte glaube ich einen Herzfehler oder sowas ist bei dem rausgekommen und T. Higgins, den wir ja jetzt schon in der NFL begeistern zuschauen dürfen, hatte der vorher und dieses Jahr hatte halt quasi nur auf Amari Rodgers im Slot und Cornell Powell geworfen, also und ETN, noch ein paar Dump-Offs, ne?
Ja, ja.
Genau, aber also das war, fand ich schon relativ krass. Gut, hat wahrscheinlich nicht mehr so viele weite Jump-Balls geworfen, ne?
Ja, klar.
Genau, und darüber hinaus, also das war der einzige True Freshman, den PFF jemals über 90 gegradet hat. Über eine Saison. Also das war schon echt beeindruckend. Und ja, hat auch jedes Jahr von PFF ein Grade von über 90 bekommen, in dem er gespielt hat.
Also, witzigerweise, ich hab sie auch aufgeschrieben, 90,7, 91,1 und 91,2. Ja. Also unfassbar, durchgehend elitär.
Genau, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Also genau, dann... Ja,
also ich finde auch, dass ich finde,
mir fällt nichts Negatives ein.
Ja, ich finde das, ja, ich habe so ein bisschen was, aber was ich wirklich so unglaublich finde, und ich glaube, das ist auch bei der Prospect Evaluation wertvoll, so Spieler, du hast es vorhin angedeutet, die immer höchste Erwartungen geweckt haben und wo von denen man wirklich auf den maximaler Druck lastet und die das dann immer wieder übertreffen. Also der kommt als Freshman ans College und wird einfach National Champion. Und ist ein Top-Quarterback. Also was ist das? Das gibt's nicht. Sowas kann eigentlich gar nicht passieren. Und das ist so absurd. Und solche Leute, auf solche Leute willst du im Endeffekt, sag ich mal, setzen. Die nie diese Schwäche gezeigt haben oder halt die nie nochmal underperformed haben. Und eben wie ihr mit 18 produziert habt, das ist völlig verrückt. Er hat immer wahnsinnig effizientes Passspiel auch gehabt, viele Yards pro Versuch, egal ob, wie du das dann noch irgendwie ins Verhältnis setzt, ob gegen Conference oder pro Team Attempt oder Adjusted Yards mit 6 abgezogen und hin und her. Es ist immer überragend und er hat alles, was es für die NFL braucht. Statur, Arm, Pocket Movement und so, das sieht alles super aus, da gibt's nichts. Das Einzige, was mich persönlich stört, und das ist aber reines Fantasy-Football, ist, dass er nicht so, ja, er ist eigentlich, er hat eine Mobilität, aber er läuft nicht viel. Er ist halt, vielleicht ist er einfach auch ein bisschen zu gut im Passspiel dafür, aber er hat am College nur 5,8 Rushes pro Spiel gehabt. Und wenn man sich so die Grenze so ein bisschen ansieht, oder die ich für mich gezogen habe, ist immer so bei 7 Runs, darüber sieht man, sind Quarterbacks in der Regel auch in der NFL mobiler und geben dir einen gewissen Rushing-Floor. Und da ist er halt leider drunter. Er kann an sich schon laufen, er hat die Athletik dafür, aber er tut's halt nicht. Und das heißt, ich habe ein bisschen Angst, dass er halt mehr so ein, er ist jetzt kein Philip Rivers natürlich, aber dass er halt schon eher vor allem Pocket-Passer wird. Und das heißt, dieses absolute Top-Ceiling, das ich halt auch sehen will in der NFL durch das Rushing, das könnte ein bisschen begrenzt sein.
Wobei ich schon denke, dass er das kann, wie du schon auch angedeutet hast, nicht musste einfach, weil er auch zu gut war mit dem Arm als Pocket-Passer. Aber man hat ja auch deutlich gesehen, wenn er es mal musste, also das war, sah schon doch relativ dynamisch aus, gerade ich sag mal, noch ist er relativ dünn eigentlich für seinen Frame von 6'6", aber wenn der nochmal so 20 Pfund drauflegt, dann hat er so, also wenn er es kann, keine Ahnung, dann hat er Josh Allen Statur und ich glaube, dann wird er auch in der Red Zone ein richtiger Threat werden.
Ja.
Also sehe ich nicht ausgeschlossen. Ne?
Er kann das, ohne Zweifel. Aber es ist halt so, wenn oft der Vergleich zu Andrew Luck gezogen wird, ja, der hatte ja schon auch die Möglichkeit zu laufen oder hätte die Athletik gehabt, aber er hat es halt nicht getan, weil er halt einfach eher von Natur aus ein Pocket-Passer ist. Und zum Vergleich, Andrew Luck hatte zum Beispiel am College 4,3 Rushes pro Spiel. Und das ist schon, ich glaube schon, dass es, also die Anzahl der Rushes pro Spiel korreliert schon wieder stark zu dem, wie sie in der NFL dann spielen. Das ist halt dieser Style des Spielers. Und das ist einfach nur, für mich ist er auch die klare Nummer 1 unter den Quarterbacks, aber rein auf Fantasy bezogen, würde ich mir natürlich, wenn ich mir jetzt einen Quarterback basteln würde, dann sage ich Trevor Lawrence, aber gib ihm noch ein bisschen mehr Mobilität oder lass ihn einfach mehr laufen. Und das gibt es halt vielleicht auch nicht.
Ja.
Genau, okay. Dann ist er auch, also wo pickst du ihn denn in der Superflex-Liga?
Als erstes 101.
Ja, und ich glaube, er wird auch also selten nicht als...
Ja, not even close.
Ja. Ja, was sagst du denn, ja gut, okay, vielleicht sollten wir nicht zu sehr in Strategie abdriften, aber du magst ja Najee Harris auch ganz gern.
Ja.
Aber hier nimmst du trotzdem Trevor Lawrence einfach, weil er, warum? Weil er sicherer ist oder weil er einfach, mehr Einfluss auf dein Team nimmt?
Ja, also Da kommen wir sicherlich dann in der Najee Harris-Analyse auch noch mal zu. Hat einfach auch was mit der Lebensdauer zu tun, ne, der Position. Und gerade bei so einem Talent. Also natürlich kann auch ein Trevor Lawrence busten, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon recht gering. Und ja, dann habe ich einfach von so einem Spieler halt, ich sag mal, mindestens mal, also wenn wir noch gar nicht zu weit gucken wollen, aber Minimum habe ich da irgendwo 5 bis 10 Jahre Produktion und auf Quarterback und dementsprechend ist das einfach wertvoller, wenn man es mal hochrechnet.
Ja, ich glaube, das ist wirklich auch kein, es gibt keinen richtigen Grund, glaube ich, ihn nicht an 101 zu nehmen. Und selbst wenn ihr jetzt der Meinung, also wenn jemand der Meinung ist, ich nehme ihn nicht an 101, weil ich will lieber den Running Back haben, dann musst du halt unbedingt den Pick traden. Weil ja, wenn dann, was man schon natürlich irgendwo, finde ich, vertreten kann, ist, wenn jemand sagt, hey, ich bin da jetzt im Win-Now-Modus und ich kann echt angreifen und ich habe aber jetzt irgendwie, ich bin dann in 101 gekommen und du kannst noch einen Running Back mit viel schnellerem Impact, mit Top-Impact holen, mit Najee Harris bei einem guten Landing-Spot, wo er eben sofort Starter ist, dann kann ich schon verstehen, dass man den eher haben will, aber den dann an 101 zu picken, ist halt der größte Hornochsen-Move, den du machen kannst.
Ja, ja, das ist aber auch einfach dem geschuldet für mich, weil dieser Tierunterschied einfach so groß ist. Also Lawrence ist so ein, also das ist ja ein Jahrhunderttalent. Also ne, damit absolut man das nochmal festhält, das ist, genau, und dementsprechend würde ich da auch wahrscheinlich nicht mal ein Talent wie Saquon Barkley oder sowas vorziehen.
Das ist echt close, aber das ist schwierig. Nee, ich glaube, dann würde ich, boah, ich weiß nicht. Das ist krass.
Das ist echt krass.
Aber ja, in der Range sind wir auf jeden Fall unterwegs. Es ist ein First-Round-Startup-Spieler, sofort. Und das ist brutal. Das ist absolut brutal. Also letztes Jahr, ich weiß nicht, war Joe Burrow nach ADP Nummer 1 oder war es dann am Ende Clyde Edwards-Helaire? Ich glaube, es war CEH, oder? Echt? Was, Burrow?
Ich glaube, Burrow, in Superflex, glaube ich, Burrow. Würde ich jetzt mal so sagen, vom Gefühl, aber ich weiß es nicht genau.
Auf jeden Fall, das sind Spieler, die gehen dann normalerweise, würde ich jetzt mal sagen, in der zweiten Runde und halt nicht in der ersten Runde und schon gar nicht. Trevor Lawrence, glaube ich, wird, wenn da der ganze Hype kommt mit bester Quarterback-Prospect aller Zeiten und so, dann würde es mich nicht mal wundern, wenn er im Startup Mitte erste Runde geht oder halt eher so 107, 108 sogar geht.
Also wenn wir jetzt mal in die Glaskugel gucken, wenn der jetzt eine Saison spielt wie Justin Herbert dieses Jahr, einfach mal in den Raum geschmissen, dann wird er nächstes Jahr im Startup 102 sein im Superflex.
Ich glaube, dann ist er ein Kandidat, der Patrick Mahomes vom 101-Thron runterwerfen kann. Einfach weil die Leute dann sagen, hey, der ist 22 Jahre alt, der ist dann wie viele Jahre jünger als Mahomes? Ist der 4 Jahre jünger?
Ja, dann um die 4,
Und dann sagt man einfach, dann nimmt man vielleicht sogar ihn. Also könnte ich mir vorstellen, dass das passiert.
Weiß ich nicht. Das ist für mich schwer vorstellbar, einfach weil dann wieder proven, unproven zum
absolut
Tragen
aber
kommen.
Er ist jetzt der erste Mann, der das zumindest so in der Range of Outcome hat, dass er Mahomes da mal wieder zumindest gefährlich werden kann. Ne?
Das Upside ist auf jeden Fall da. Also ich sehe auch die beiden, wo du eben den Rushing Floor ansprachst, sehe ich da schon, was das Rushing betrifft, in einer ähnlichen Range. Mahomes ist ja auch der 101, ohne dass er jetzt ein reiner Läufer ist oder sowas. Ne?
Aber interessanterweise, er hat 9,6 Rushes pro Spiel am College gehabt. Nur so als echt interessant. Also.
ja, gut.
Ist halt über dem Threshold wieder drüber. Ich bin da gespannt drauf, wie das dann auch aussieht, wenn Lawrence in der NFL spielt. Aber das ist eben, wie gesagt, mein einziger Konzern. Aber lass uns wegkommen von dem sowieso ganz klaren Nummer 1 Quarterback und zur Nummer 2 kommen. Aktuell ist das auch nach ADP zumindest noch so. Es ist Justin Fields. Und stell uns doch den jungen Herrn mal vor.
Ja, genau, Justin Fields hat für Ohio State gespielt und ist 6'3 groß, 228 Pfund und 22 Jahre alt. Genau, da, zu der Geschichte zwischen Lawrence und Fields hast du ja schon gerade eben was gesagt. Also genau, die zwischen den beiden ging es eigentlich immer hin und her. Genau. Ja, was ist mir bei Fields erstmal positiv aufgefallen? Also auf jeden Fall mal sein Deep Ball, seine Accuracy, sein Rushing Upside, ne, das haben wir hier nämlich wesentlich mehr schon als bei Lawrence. Ja, vom ganzen Prospekt her halt auch unfassbares Upside, finde ich, ist echt gut. Was negativ aufgefallen ist, muss man sagen, ist der Processing Speed. Das heißt also, der hat echt manchmal gedauert, gerade wenn die Coverage ein bisschen komplexer war oder sowas, dann hat er eben ja extrem lange gedauert, hat dann den Ball zu lange gehalten und wurde dann gesackt oder sowas. Beziehungsweise, was mir auch aufgefallen war, so ein bisschen das Decision-Making. Gab es eine Szene, die ich eben auf Tape gesehen habe, dann läuft der Receiver eine Slant und er hatte ihn eigentlich offen, hat dann zu lange gewartet und wurde dann intercepted. Genau, also sowas hat er zwischendurch drin. Genau, so das sind eigentlich die Punkte, die mir jetzt erstmal extrem aufgefallen sind. Was hast du denn zu ihm?
Ja, was ich bei ihm, und du hast das gerade schon gesagt, bei ihm sticht wirklich einfach sofort raus diese extreme Genauigkeit. Also bringt Bälle an perfekt genau dahin, wo sie einfach hinkommen müssen. Hat eine unfassbare Completion Percentage over Expectation mit 12%. Da ist, glaube ich, Lawrence bei 10% gewesen. Einfach auch, und das natürlich getrieben durch seinen unfassbar guten Deep Ball. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese einfach auch wieder Fantasy-Brille auf, mal Real Football ausschalten. Die Kombi aus gutem Deep Ball und mobilem Quarterback, ja, so ein bisschen, er hat halt da was von Kyler Murray, auch wenn er sicher in einem ganz anderen Style, also bei weitem nicht so mobil und so viel mit den Füßen unterwegs, aber die Kombi ist für eine Verteidigung halt sehr herausfordernd, weil du das Feld auseinanderziehst, und so kann er eben auch das Spielfeld öffnen für sich, und das gefällt mir sehr, sehr gut. In sämtlichen Effizienzmetriken auch unfassbar gut. Er ist mit 1,90 Meter eben auch groß genug für einen NFL-Quarterback. Da finde ich, haben wir jetzt in den letzten, ja, so ein, zwei Jahren schon gesehen, dass kleinere Quarterbacks, nicht alle, aber manche schon dazu tendieren, dass sie die Mitte des Feldes bisschen meiden. Russell Wilson, Kyler Murray sind da so die Kandidaten, bei denen wir das halt jetzt auch mal in den Daten sehen. Und vielleicht ist das einfach nur kleine Sample Size und ist gar nicht so, aber Justin Fields hat diese Bedenken halt zumindest schon mal nicht. Und eben, wie du sagst, die Sachen, die ein bisschen gegen ihn sprechen, sind auch die, die ich sehe, dieser Processing Speed, die Entscheidungsfindung, die ist nicht elitär. Ich könnte mir vorstellen, dass er deutlich länger braucht, um sich an das NFL-Niveau anzupassen. Er hat auch am College größere Probleme gehabt am Anfang als eben Trevor Lawrence, der sofort überragend geliefert hat. Justin Fields war ja zuerst in Georgia, glaube ich, bei den Bulldogs.
Wurde dann auf die Bank gesetzt, um hinter Jake Fromm zu sitzen.
Ja, da möchte ich auch nochmal sagen, dass das war aber für Kirby Smart oder der da trainiert hat, oder halt auch Kirby Not So Smart, meiner Meinung nach, weil wenn du so einen Freshman hast, den Nummer 2 Recruit aus der Highschool, und du stellst ihn und du setzt ihn auf die Bank für Jake Fromm. Also du musst ja echt, was ist los mit dem Typ? Also wirklich, wie kannst du dir so dein Ceiling kaputt machen? Und dann sagst du halt, komm, ich entwickle den jetzt, aber dann kannst du halt auch angreifen, richtig angreifen auf National Championship. Und es geht nicht darum, ob du jetzt die Saison mit ein oder zwei Niederlagen mehr abschließt. Das verstehe ich wirklich beim besten Willen nicht. Aber ist auch egal. Das ist ein bisschen sein Problem schon gewesen. Und da sehe ich halt größere Probleme hin, wenn es im Schritt auf die NFL zugeht. Und auch sein, er hat in einem System gespielt, er hatte weniger Yards pro Team-Attempt überhaupt. Heißt, er hat in einem weniger passlastigen System auch gespielt, das ihn halt, ich will jetzt nicht sagen versteckt hat, aber er hat halt schon auch davon profitiert, dass natürlich die Räume offen sind, wenn du am College ist das halt auch nochmal was anderes als in der NFL. Dominantes Spiel mit dominantem Running Back, wo die Defensive halt dann sehr, sehr viel darauf abstellen muss und der Deep Ball, ja gut, öffnet sich dadurch halt perfekt. Das ist ihm super entgegengekommen.
Ja, also er braucht halt meiner Meinung nach in der NFL ein relativ einfaches Scheme, also am Anfang jedenfalls, um reinzukommen. Genau. So, ja. Also das würde ich ihm halt irgendwie wünschen. Und als am Anfang wurde er auch mal zu den Falcons gemockt oder sowas mit Arthur Smith. Das hätte mir eigentlich, glaube ich, ganz gut gefallen, auch mit den Waffen, die er dann gehabt hätte, ne? Also das sieht jetzt aktuell ja nicht mehr so aus, ob die Falcons überhaupt einen Quarterback draften, ist überhaupt die Frage noch. Die haben
den Vertrag ja von Ryan umstrukturiert,
genau,
ne?
Genau, ja. Genau, deswegen und ja, also das wäre auf jeden Fall irgendwie ein schöner Landing-Spot gewesen, wo er vielleicht auch nicht hätte sofort starten sollen müssen, weiß ich nicht, ob ihm das nicht vielleicht dann doch ganz gut getan hätte, aber wir werden mal sehen, wo er landet.
Ja, ich bin großer Fan davon, wenn Rookie-Quarterbacks sofort spielen können, muss ich sagen. Einerseits, weil ich glaube, dass die sich da on the fly am besten entwickeln. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viel davon, von dieser Geschichte, Quarterbacks sitzen erstmal und lernen, ist ein bisschen anekdotisch, einfach nur deswegen, weil ich glaube, das hat sich so etabliert mit dieser Draft-Klasse 2004 mit Rodgers und Smith, wo Alex Smith halt sofort bei den 49ers gestartet ist und halt einfach scheiße war. Ich glaube, ein Touchdown, 11 Interceptions, wenn ich das richtig jetzt gerade im Kopf habe. Oder sogar gar kein Touchdown, ich weiß gar nicht. Also es war auf jeden Fall horrend. Und Rodgers halt hinter Brett Favre in Green Bay erstmal 2 oder 3 Jahre sogar einfach nur gesessen hat. Und dann kamen halt diese Karrieren raus und irgendwie war dann so, ah ja, so musst du es machen mit einem Prospect. Und vielleicht leckt es aber halt auch einfach daran, dass der eine scheiße war und der andere halt überragend gut. Und vielleicht wäre Rodgers noch besser geworden, also geht ja kaum, aber vielleicht wäre er auch so super gewesen, wenn er sofort gestartet hätte. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig.
Ja, also ich persönlich, wie gesagt, wenn ich aber sowas höre, was für mich, also bei ihm, das sind jetzt Knocks, die man, denke ich, auch trainieren kann. Also das sind jetzt keine Sachen, der hat jetzt keinen Gummiarm und kommt nicht über 30 Yards, ne? Also so, das sind ja so Sachen, ich sag mal, das zu trainieren wird schon halt, dauert sehr, sehr lange, ne? Bist du da wirklich dann, aber das ist bei ihm ja halt eben nicht der Fall, sondern das ist ja halt eine Kopfsache und das hat dann auch teilweise was mit Lernen etc. zu tun. Klar. Und da bin ich halt der Meinung dann tatsächlich, dass es helfen kann. Und wenn dann auch nicht gleich das ganze Selbstbewusstsein zerschossen wird, ne? Wenn er dann, also das hat man, finde ich persönlich, hat man dann auch schon öfter bei einigen Prospects gesehen, sagen wir zum Beispiel Josh Rosen, ob der nun gut oder schlecht war, aber der hat hinter dieser fürchterlichen O-Line gespielt und wurde da wirklich durch die Mangel gedreht und der wusste gar nicht mehr, ob er Männchen oder Weibchen war zum Schluss, ne? Also weiß ich nicht, keine Ahnung, das habe ich dann manchmal so das Gefühl, dass das denen helfen kann.
Ja, eben Josh Rosen, Sam Darnold sind halt jetzt wieder die Beispiele, aber da, ja, für mich, das waren halt beides, by the way, Spieler, die zum Beispiel und die schon negative Completion Percentage over Expectation am College hatten und die waren halt vielleicht auch einfach nicht gut. Also deswegen, ich will das, also zumindest, wenn, ich sag mal so, wenn Justin Fields zu einem Team kommt, bei dem er nicht sofort startet, dann rutscht er in meinen Rookie-Rankings für Fantasy auf jeden Fall ab. Ich will schon einen Spieler haben, der da auch spielt. Oder ist mir persönlich lieber.
Ja, nee. Also ich hätte ihn allein aufgrund des Upsides und da sehe ich ihn halt echt im Gesamtupside für Fantasy, nicht in Real NFL, tatsächlich nochmal ein Stückchen über Lawrence sogar.
Absolut. Klar.
Also genau, aber ich sehe halt die Downside auch sehr viel höher als bei Lawrence. So, ne? Also,
ja. Bastwahrscheinlichkeit sollte höher sein an sich, aber.
Ja, ein ganz schönes Stück.
Ja. Und wo würdest du ihn denn jetzt halt picken? So, wenn du jetzt dich entscheiden musst?
An 2 oder 3. Also, genau. Da wird es, je nachdem, was für Need ich habe, natürlich, wie gesagt, Landing Spot spielt eine Rolle, aber genau, also an 2 oder 3 für mich der klare Pick.
Ja, für mich auch ein Top-3-Pick. Hier vielleicht mal ganz kurz was ganz Interessantes. Also du hast ja jetzt hier schon auch einen Tier-Drop zwischen Lawrence und Fields, offensichtlich. Ja. Ne? So habe ich das jetzt verstanden, okay.
Ja,
was bedeutet denn das jetzt in der One-QB-Liga? Wo würdest du einen Lawrence picken und wo würdest du einen Justin Fields picken?
In One-QB würde ich, glaube ich, Fields über Lawrence picken.
Okay,
weil, interessant. Also allein aufgrund des Upsides. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, gut, ich habe jetzt einen Roster und wir sind jetzt, haben gerade vielleicht Rivers und Breeze retired und ich habe jetzt gar keinen Quarterback mehr. So, dann würde ich Lawrence nehmen, einfach wegen des Floors, aber in One QB würde ich sonst, wenn ich jetzt einen, vielleicht zwei, habe ich vielleicht einen Tannehill und noch einen Daniel Jones, meinetwegen, die jetzt solide Optionen sind, aber ich sage mir, okay, ich brauche vielleicht oder würde vielleicht gerne einen besseren Quarterback haben, so, dann würde ich wahrscheinlich einen Fields picken und einfach darauf spekulieren, weil man kriegt ihn wahrscheinlich so Anfang, Mitte, zweite Runde. Zweite Runde sollte bei Fields schon so noch drinne sein. Und dann habe ich halt massives Upside. Wenn der halt einschlägt und wirklich liefert, dann wird der halt, hat der Top 5 Fantasy Upside auf seiner Position. Und dementsprechend würde ich das dann.
Ja, ich muss sagen, ich habe ihn da, ich würde beide wahrscheinlich nicht so früh picken, muss ich ehrlich sagen. Also einfach aufgrund dessen, ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich habe mir gerade Lamar Jackson in der One-QB-Liga geholt für den, ich glaube, 201 oder 202. Und das ist halt so, aber warum? Ist auch billig. Ja, okay, aber was kriegst du für Lamar Jackson? Wenn du halt jetzt sagst, ich will einen Pick haben, was bekommst du für ihn? Bekommst du einen First Rounder? Da muss schon jemand echt Quarterback needy sein. Und
solltest du, aber du solltest auch im Moment nicht Lamar Jackson traden.
Ja, okay.
Nach so einem Down-Year. Also ja, das ist klar. Vielleicht der Punkt
dabei. Okay, aber selbst für die Top-Quarterbacks, also sagen wir mal, Mahomes ist immer noch mal ein bisschen was anderes vielleicht, aber trotzdem wird es echt schwierig für diese Quarterbacks richtig, also einzucashen. Das Upside ist, das Ceiling ist einfach gecapped, meiner Meinung nach. Und deswegen nehme ich so einen Quarterback erst Mitte bis Ende zweite Runde. Also so 208, 207 vielleicht. Da geht es für mich frühestens los, dass ich überlege, weil wahrscheinlich immer noch Leute an Bord sind, die ich auf Wide Receiver sehe oder selbst Running Backs, die sofort, denk an den Antonio Gibson zurück letztes Jahr, der ist halt Mitte zweite Runde gegangen. Und klar, der hatte eine unglaublich hohe Bust-Wahrscheinlichkeit. Aber wenn er hittet er halt brutal. Dann ist das so ein Value-Jump und den hast du halt von Fields nicht.
Es ist eine Need-Frage für mich. Also natürlich, wie gesagt, wenn ich keinen Quarterback brauche in One-QB, dann nehme ich auch keinen. Also das ist für mich auch wirklich eine reine Need-Sache. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch nur einen zum Beispiel am Roster oder wie gesagt eben zwei habe, dann kann ich es mir halt überlegen. Ansonsten bin ich da auch komplett raus. Also nehme ich überhaupt niemals einen Quarterback aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Aber wie gesagt, wenn ich einen Need habe, dann wäre in One-QB Fields meine Eins.
Ja.
Wie gesagt, aufgrund des Upsides.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, mit an der Stelle, wo du ihn pickst, wenn du den Pick einfach tradest für den Quarterback, bekommst du wahrscheinlich schon was ganz Ordentliches, glaube ich.
Ja.
Und daher glaube ich, ist das, wenn man den Need hat, wahrscheinlich die effizientere Variante. Weil, wie du sagst, wann wird ein Fields starten? Und wenn du in One QB einen Need hast, willst du den wahrscheinlich sofort füllen. Also ein Championship-Roster, da kannst du auch nicht warten, dass der Junge dann mal irgendwann wirklich seine Top-5-Season spielt. Ne?
Genau. Ja, stimmt, das ist der bessere Weg wahrscheinlich. Ja.
Aber nichtsdestotrotz wirklich, also zwei ganz tolle Prospects, die wir jetzt gerade gehabt haben. Kommen wir zum dritten, der aktuell, sag ich mal, nach ADP auch ein mittlerer First-Round-Pick ist in Rookie-Drafts. Zach Wilson von BYU. Was hast du dir denn zu dem Kollegen notiert?
Ja, Zach Wilson ist auch 6'3 groß, 210 Pfund nur und 21,6 Jahre alt. Der war Basketball Point Guard, ne? Da haben wir bei den Maßen, das passt da ganz gut zu. Der war ein 3-Star Recruit Und ja, der hat letzte Saison ganz gut abgefackelt.
Mhm, absolut. Was sind denn so deine die Traits, die du bei ihm gut siehst, oder ja, wie schätzt du ihn denn ein, auch im Vergleich zu den anderen beiden? Was erwartest du denn von Zach Wilson?
Also witzigerweise, jetzt um da nochmal kurz drauf zu kommen, das wäre zum Beispiel ein Quarterback, den ich gleich starten würde, einfach um zu sehen, wie er sich gegen richtige Competition macht, weil das ist eigentlich mein größtes Problem mit ihm, weil das ist wirklich ein krasses Armtalent. Also der hat einen guten, starken Arm, der kann auf Plattform werfen, das Ballplacement ist eigentlich immer ziemlich gut und ja, hat auch gutes Movement in der Pocket und auch einen schnellen Release. Also der kann eigentlich alles. Allerdings, das Problem ist einfach, der hat das hinter der 8 besten O-Line im kompletten College Football gegen scheiß Competition gemacht. Ne? Also ja. Das heißt, der hat kaum Pressure gesehen überhaupt. Und das stört halt. Ne? Das ist halt so das Problem, ne? was ich mit ihm habe und was ihn dann letztlich auch zu einer Wildcard macht. Die Produktion war eigentlich über seine ganze College-Karriere gut. 2019 war er halt verletzt, weswegen er halt ein bisschen schlechter gespielt hat. Aber wie gesagt, erklärt halt durch Verletzungen an der Schulter und an der Hand, glaube ich. Also durchaus wichtige Körperteile für einen Quarterback. das ist im Prinzip, was ich zu Zach Wilson sagen kann.
Ja.
Genau, das Einzige, was ich noch glaube, das halt, weil er halt so ein Hungerhaken ist, dass der in der NFL halt, also der tänzelt viel rum und läuft dann auch gerne mal für einen First Down und geht dann in Kontakt mit seinem Gegenspieler. Und ich glaube, wenn er das in der NFL zwei, dreimal macht, dann wird er einmal in zwei Hälften geteilt von einem schönen Middle-Linebacker.
Ja. Genau. Wobei sein BMI dürfte nicht schlechter sein als der von Trevor Lawrence aktuell, oder?
Nee, aber einfach, wenn man sich die Spiele auch anguckt. Also wenn man das ist halt doch nochmal was anderes.
Ja, der eine ist 2 Meter groß und er ist halt was, 1,90?
1,90, ja. Aber nicht das Justin Fields 1,90.
Nee, klar, wie gesagt, der Justin Fields hat fast 230 Pfund, glaube ich, ne? Ja, 228 oder so und er hat halt 210, also das ist schon ein Unterschied.
Ja, wenn Justin Fields halt vom Körperbau eher der Panzer ist, ist er eher das Mofa.
Also. ja, absolut.
Das ist so.
Ja. Genau. Ja. Richtig, ne? Also was ich bei Justin Fields halt so, was mir nicht ganz passt, ist eben dieses, auch die Story, dass er nur ein Jahr geliefert hat, das finde ich, das stimmt nicht ganz. Das hast du ja auch ganz gut eingeordnet gerade. Er hat eine ganz ordentliche Freshman-Saison gehabt. Du hast letztens im Saturday Kickoff, wo James Wiebe bei der Quarterback-Evaluation da war, gehört, dass der damals irgendwie Utah angeguckt hat und die haben gegen BYU gespielt und da war Zach Wilson, völlig unbekannter Freshman, und er hat den spielen sehen und dachte sich so, Alter, was ist das für ein Typ? Er hat halt auch ein super Spiel abgefackelt und schon da sein Armtalent gezeigt und seine PFF Passing Grade war 2018 schon mal auf bei einer 78,8 und das ist schon ganz gut, also so als Freshman kann man schon so stehen lassen. Und jetzt hat im letzten Jahr eben bei 95,5 sogar. Bester Quarterback im Land, glaube ich, hinter Mac Jones. Und das ist auf jeden Fall stark. Und wie schon mal vorher gesagt, ja, es ist immer die Sache, das sind jetzt halt gute Umstände und so, aber wenigstens hat er am College halt auch mal produziert auf so einem Level. Das sagt uns schon mal, dass er zumindest gute Fähigkeiten hat. Und jetzt mal sehen, ob er sie auch in der NFL zeigen kann. Mir gefällt gut, dass er eben recht jung ist noch, mit seinen 22. Auch er ein sehr akkurater Passer gewesen, hohe Completion Percentage over Expectation, wobei das auch durch die vielen tiefen Bälle natürlich gekommen ist und getrieben wurde, wo die Receiver irgendwann sind die halt frei, ne? Wenn du so viel Zeit hast, die Time to Throw hat er in der NFL definitiv nicht. Und wenn er jetzt hat, wenn ich mir jetzt vorstelle, der kommt Ja, vielleicht zu den Jets. Die haben ja, glaube ich, ganz ordentliche Tackles mittlerweile. Ja, okay, zumindest einen ja, mit Beckham. Und ich weiß nicht, sie haben jetzt, glaube ich, nichts gemacht in der Free Agency, gell? Das heißt, da, wenn da auf einmal so zwei, drei Drehtüren stehen vor ihm und dann hast du plötzlich ja einen großen Defensive Tackle oder Defensive End in der Fresse, dann ist das was ganz anderes, Quarterback zu spielen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass er Riesenprobleme bekommt, erstmal, weil er sowas in der Form halt nicht mehr kennt. Ja, aber ja, da muss man echt mal sehen. Er ist zumindest mobil genug, das habe ich mir noch notiert. Er hatte 7,1 Rushes pro Spiel, das ist okay. Er hat auch ein paar designed Runs gehabt, eben am College, und er hat auch recht viele Rushing Touchdowns gehabt, tatsächlich mit 10 Stück jetzt im letzten Jahr. Und das gefällt mir. Und da würde ich hoffen, oder würde ich darauf hoffen, dass er das eben auch dass sich das ein bisschen in die NFL überträgt.
Also ich glaube schon, dass er mal den einen oder anderen Touchdown haben wird, rushing-technisch, aber ich glaube nicht in dem Level. Also wie gesagt, da muss er...
Nicht wie viel, ist klar.
Nein, und auch nicht in dem auf dem Niveau, wie er es im College hatte. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, bei der Size.
Ja, es hat relativ, das ist halt auch ein bisschen schade tatsächlich, dass man halt bei ihm auch nicht sieht wirklich, wie schnell er ist. Er sieht halt am College schon recht flink, oder finde ich, so ganz, das sieht ganz okay aus, so von der Geschwindigkeit, aber ist halt schwierig zu beurteilen, ob das auch einfach die Gegner sind, die da halt relativ langsam sind, ne? Und die halt auf jeden Fake beißen.
Ja, für mich sah es auch so aus, also als könne er nochmal hochschalten, so schnelligkeitstechnisch. Ja. Aber gezeigt hat, also das sah halt immer relativ arrogant dann aus. Mhm. Wie gesagt, ist halt die Frage, ob er das kann. Ja. Und absolut. Ja, genau.
Wo ist er denn für dich jetzt in den Quarterbacks? Was ist denn dein Position Rank so innerhalb der Gruppe?
Ja, also ist auch die 3 für mich. Ist für dich. Muss ich schon sagen. Ja, das ist, ist schon in Ordnung.
Und siehst du ihn jetzt, sag ich mal, im gleichen Tier wie Fields, oder ist er für dich ein Stück unter Fields?
Nee, unter. Also
nochmal ein eigenes Tier. Das heißt, Fields hat für dich auch sein eigenes Tier so ein bisschen.
Ja, genau. Der wäre dann noch mit einer anderen Position oder anderen Spielern in einem Tier Fields, aber Wilson wäre dann in einem Tier darunter.
Okay. Wo siehst du ihn, wenn du jetzt in einem Superflex-Draft dran bist, wenn du ihn jetzt einschätzen musst im Vergleich zu den Top-Running-Backs, zu einem Jamar Chase, wo nimmst du ihn denn? Nimmst du ihn schon an der 3, 4, dann hinter einem Harris, oder sagst du, dann lässt du nochmal ein bisschen Spieler durch?
Also für mich aktuell wäre er so in der Range zwischen 1,5 und 1,7, aber eher so 1,5, und dann kann man so argumentieren für gewisse Spieler, gegen gewisse Spieler, gesagt, so in dem Bereich sehe ich ihn.
Und da kommt das Team auch einfach an, ne, ist halt so.
Ja, absolut, also für mich gibt es eigentlich eine in diesem Draft für Rookies eine klare Spitzengruppe aus 3 Spielern. Und danach kommt, die Top 2 sind ein Tier für mich, oder nee, die 1 ist ein Tier für mich, die 2 und 3 sind ein Tier für mich, und dann kommt eigentlich ein relativ großes Tier, wo er auch mit reinfällt.
Okay.
Also, ich kann auch Argumente dafür finden, ihn an 4 zu nehmen, aber dann würde ich auch eher downtraden wahrscheinlich, weil,
der Unterschied nicht mehr so groß ist.
Okay. Genau.
Okay, ja, ich habe ihn ähnlich. Für mich ist er, ich muss sagen, ich habe keinen so großen Unterschied zwischen Lawrence und Fields tatsächlich. Oder ich finde, dass Fields näher an Lawrence ist als an Wilson für mich. Sollte ich so ausdrücken. Der Unterschied ist da dann ein bisschen massiver. Ich habe ihn aber auch noch, ich habe ihn in einem Tier mit unserem nächsten Spieler, mit Trey Lance, aber innerhalb des Tiers noch über ihm. So. Er ist für mich auch die Nummer 3.
Ist tatsächlich bei mir genauso.
Okay, ganz interessant. Ja, ich muss aber sagen, zum Beispiel so als aktuell würde ich einen Jamar Chase, glaube ich, über Zach Wilson nehmen. Einfach nur, weil ich noch mehr Vertrauen in das Prospect habe.
Ja. Gut, Positional Value spielt für mich da eine große Rolle.
Absolut. Das ist auch, deswegen ist es auch, ich wollte es nochmal erwähnen, es ist außergewöhnlich, wird nochmal, wenn ich einen, gut, das muss man auch warten, wo er landet.
Ja.
Eigentlich kannst du keinen Wide Receiver über einem Top 10 Quarterback irgendwie nehmen, der auch noch eine gewisse Mobilität hat, weil der Value Gain, wenn er einschlägt, so massiv ist. Da muss ein Jamar Chase, jetzt hat Justin Jefferson eine historische Rookie-Saison gespielt und er ist ein, ja, Drittrunden-Startup, manchmal Zweitrunden-Startup-Pick. Und das schafft halt Wilson, wenn er okay spielt.
Genau, und Justin Herbert ist halt, also
genau.
Burrow ist irgendwo Mitte Runde 2 und Justin Herbert ist Ende Runde 1, Anfang 2. Also, ja. Ne, da sieht man halt, wo der Wert dann eben ist. Und deswegen, genau.
Ja, absolut.
Ja.
Genau, dann kommen wir zu Trey Lance, North Dakota State.
Ja, genau, Trey Lance, 6'4 groß, 226 Pfund und 20,9 Jahre alt. Der Gute hat nur 17 Spiele am College gemacht und das eben in einer Division, ne, was ist es, F? Ich komme damit
FBS,
immer
in der
FBS, ja, genau, oder? Genau. FBS School, also quasi, wenn man so will, die zweite Liga im College Football. Genau, und ja, das ist halt echt nicht viel, was man sagen muss. Da hat er dieses Jahr hat er nur ein Spiel gemacht und hat dann outgeoptet, glaube ich.
Ich dachte, das hat er später gespielt. Erst war das nicht so.
Ah ja, stimmt, die haben die Saison so rum, genau. Die haben die Saison. Ja. Die spielen aktuell gerade. Also jetzt momentan kommt das.
Ah, okay,
interessant. Die haben irgendwie das erste, also North Dakota State hat das erste Spiel seit Jahrhunderten verloren. Irgendwie
vor zwei Wochen. Okay. Er hat auf jeden Fall in diesem einen Spiel super scheiße gespielt, gell?
Ja, genau. Aber vorher hatte er halt eine Saison mit 28 Touchdowns und 0 Interceptions. Und genau, das kann man hier auf jeden Fall mal herausheben. Also zu ihm selber als Prospect, also der hat physikalisch erstmal alles, was es braucht, um ein Top-Quarterback in der NFL zu sein. Hat einen extrem starken Arm, hat eben Rushing Upside, ne? Also der hat die Leute da wirklich schwindelig gespielt. Auch da natürlich wieder, es ist halt sogar noch schlechtere Competition im Prinzip als das, was Wilson hatte. Ja. Und North Dakota State ist da halt auch ein Powerhouse. Ne? Das ist mit Abstand das beste Team da, sodass das dann auch immer noch abzuwarten ist, wie das in der NFL aussieht. Genau, dort hat er eben in einem Run-Heavy-Scheme gespielt. Das heißt, das kam ihm da natürlich auch zugute. Und da hat er auch den Ball also sehr gut alles in allem beschützt. Ja. Was sehe ich noch positiv an ihm? Der hat halt extremes Upside für Fantasy Football. Im Prinzip, das Upside sehe ich in eine ähnliche Richtung wie Fields. Nur das Downside ist halt auch nochmal wesentlich höher als bei Fields. Also das ist für mich insgesamt wirklich ein absolutes Boom oder Bust Prospect. Genau, weil negativ ist mir noch aufgefallen, also die Accuracy ist einfach nicht gut, ne? Also beziehungsweise hat er Wackler drinne und ist halt, wie gesagt, eben einfach so unbewiesen, ne? Also die Anzahl der Spiele und die Competition, das ist einfach, ich sag mal, besorgniserregend.
Ja. Absolut, genau. Da gibt es von PFF, oder dann sage ich mal kurz, ich will das jetzt nicht alles wieder aufsagen. Ich finde auch, die Quintessenz ist die Kombi aus diesem mobilen Running Quarterback und der Armstärke, also dem potenziellen Downfield Passing, halt hochinteressant, ist ein bisschen Josh Allen-Style, so von dem, wie man halt da auch sagen muss, ja, vielleicht ist er gar nicht so stark, aber er kann halt für Fantasy sofort relevant sein, wie es halt auch ein Josh Allen war, obwohl er ein schlechter Quarterback war in seinen seinen ersten zwei, drei Jahren. Ich glaube, sein drittes Jahr war das jetzt, oder? Das gut war.
Ja,
genau.
Ja.
Ja, und es ist halt eine ultra kleine Sample Size, das ist das Problem. Eben diese wenigen Spiele, nur eine Saison, da war er sehr gut, ja, hatte eine PFF Grade, Passing Grade von 88,7. Das ist wirklich ordentlich. Mir, weswegen ich ihm ein bisschen das mit der schlechten Competition dagegen rechne, oder was ich ihm da auf der anderen Seite wieder gut schreiben wollen würde, ist, dass es zwar stimmt, North Dakota State ist ein Powerhouse, aber trotzdem sind halt auch seine O-Liner nicht überragend und seine Receiver nicht überragend. Also es ist, ich finde, der ihm ist es mit der Competition weniger anzukreiden als zum Beispiel einem Mac Jones, der halt also ein so viel besseres Team um sich herum hat als die Gegner, gegen die er spielt. Also so ein bisschen, ich würde es auch nicht zu hoch gewichten und jetzt sagen, jetzt kommt er dann in was hin, wo er nicht mehr der Beste ist oder nicht mehr das beste Team um sich herum hat und plötzlich geht gar nichts mehr. Was aber wirklich besorgniserregend ist, auch von PFF, die haben eine Statistik, wo sie die ja, Anzahl der akkuraten Würfe, also sagen wir, die unterscheiden halt, ist das ein akkurater Wurf oder nicht. Und die Rate bei ihm, die ist halt bei akkurat, also die Accurate Rate ist bei 47,1%. Und jetzt halt vergleichen wir das mal letztes Jahr mit einem Joe Burrow, der ist hier also mit Abstand der Beste gewesen. 71,7% hat der in seinem letzten Jahr im College hingelegt. Und jetzt so Trevor Lawrence war hier bei 63,6%, Justin Herbert 59,4%, Justin Fields immer noch bei 57,6% und er ist eben doch ein gutes Stück unter 50. Und Zach Wilson hier auch ganz interessant, auch nicht besonders gut mit nur 54%. Und das sind für mich schon ein bisschen Concerns. Uncatchable Rate bei den Bällen von 24%. Da ist nur Jordan Love noch schlechter gewesen aus diesen frühen Quarterbacks. Und das würde ich, also das ist für mich ein Riesenproblem, weil er nicht spielen wird, wenn er so ungenau ist. Und das ist halt, wie du sagst, das Potenzial ist quasi grenzenlos. Der kann eine Overall QB1-Season spielen. Der kann so Fantasy-Breaking Potential aufs Feld bringen, so wie ein Lamar Jackson, das in 2019 gemacht hat, wo er die Woche für Woche die Spiele gewinnt, weil er halt einfach 100 Yards rusht. Aber auf der anderen Seite, ja, hast du das Problem. Was machst du, wenn er den Ball nicht gut werfen kann? Dann findet er sich schnell auf der Bank wieder. Und scheißt da vielleicht komplett rein. Sehr High-Risk, High-Reward-Spieler. Wo pickst du ihn denn?
Ja, also ich habe ihn im Prinzip allein nur wegen des Upsides in einem Tier mit Zach Wilson. Das heißt auch so Mitte der ersten Runde. Weil, wie gesagt, wenn der einschlägt, du hast gerade den Vergleich ja schon gebracht, dann geht der in die Lamar Jackson Range für mich auch, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen geguckt, so vergleichbare Spieler. Auch Josh Allen, der Vergleich liegt schon auch nahe, ne? Also.
Ich fand so beim Gucken, ich muss sagen, so ein bisschen Cam Newton-Ding, auch von seinem Körperbau her, finde ich so, er ist schon auch so
Ich.
ein breiter Typ, der so echt da so ein richtig, also so eine physische Power auch einfach hat, wo ich mir vorstellen kann, dass er als Runner selbst in so einem, und das finde ich unterscheidet Cam Newton immer noch von allen anderen mobilen Quarterbacks, dass er in so einem Power-Running-Scheme fast laufen kann.
Ja, gut,
So,
okay,
das
aber
ist
also
schon
Cam ist
geil.
natürlich schon mal noch eine
Ja,
Nummer größer,
er ist nicht
ne?
so, er ist nicht
Also,
so gut, er ist nicht so krass wie Cam, ja,
ja.
absolut, das stimmt schon.
Also, ja, genau, also so in die Richtung, wie gesagt, wird ganz spannend. Also, wie gesagt, auf den würde ich schon mal einen Shot nehmen, besonders wenn er, wie man es überliest, in der Top 10 halt gedraftet wird.
Ja.
Das ist für mich natürlich dann auch nochmal eine Sache, dass NFL-Teams denken, okay, sie kriegen das hin, ne?
Ja, ich muss auch sagen, wenn wir so drüber sprechen, ich hatte Lance tatsächlich recht lang über Wilson noch und
Ja.
habe erst jetzt so in der Vorbereitung Wilson wieder über ihn gesetzt und muss jetzt sagen, wenn wir so drüber sprechen, vielleicht ändere ich es wieder zurück. Einfach, weil ich auch bei Wilson nicht so einen, also das Bustpotenzial ist auch bei Wilson halt groß. Und
Ja.
Trey Lance hat halt doch mehr Upside. Und
Ja.
wenn das, und vielleicht nehme ich dann diese noch höhere Bustwahrscheinlichkeit in Kauf, dafür, dass, wenn er hittet, es halt völlig brutal wird.
Also bei mir hängt das bei den beiden extrem vom Landing-Spot und von der
Ja.
Situation ab. Also danach, also das ist jetzt erstmal im Vakuum, habe ich die halt echt auch back-to-back. Das ist, wie du schon gesagt hast, das ist echt ein Münzwurf zwischen den beiden für mich. Aber ich denke mal, wie gesagt, wenn wir den Landing-Spot kennen und wissen, was für Waffen und Coaches die beiden haben, dann können wir das ein bisschen besser beurteilen.
Genau. Ich muss auch sagen, für mich spielt es schon auch eine Rolle, wenn jetzt zum Beispiel ein Zach Wilson an Nummer 2 schon geht, unabhängig davon, wer ihn dann pickt. Und Trey Lance geht halt dann, weiß ich nicht, oder der droppt vielleicht runter und geht vielleicht erst an 20 oder so, dann setze ich ihn auch Landingspot unabhängig deutlich nach unten, weil ich dann schon sage, okay, die Teams scheinen, das ist halt so ein bisschen meine Filmgrade, sag ich mal. So, da verlasse ich mich dann drauf, dass die NFL den Spieler immer noch besser evaluieren kann als ich. Und dementsprechend muss man das einfach auch abwarten, bis man die dann final rankt.
Ja, genau. Also.
Jo, right. Dann kommen wir zu dem nächsten Spieler, der ein eigenes Tier wahrscheinlich für sich beansprucht, bei uns beiden. Bei mir ist es eben jetzt Tier Nummer 3. Bei dir ist es dann Tier Nummer 4, wenn ich das richtig mitgezählt habe. Mac Jones, Alabama.
Ja, genau. Den habe ich so leicht am Anfang von Tier 4 bei mir, richtig. Mac Jones 6'3, 217 Pfund, 22,5 Jahre alt, war ein 3-Star Recruit und Alabama gespielt, National Champion geworden. Genau.
Ja.
Hat, ich sag mal, der hat von Tour übernommen, nachdem der sich verletzt hatte und hat sich in der Preseason gegen Bryce Young. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber gegen echt hohen Recruit von Alabama durchgesetzt und hat dann eben gespielt. Hat es auch
zurückgezahlt.
Ja, genau, also der hat dann auch wirklich eine Bombensaison gespielt, also bei ihm ist eben zu nennen, was kann er sehr, sehr gut, also die kurze Accuracy ist gut, das Timing, das ist gut gegen Pressure und eben, allgemein diese Production vom letzten Jahr war halt echt beeindruckend. Gut, es kam halt eben auch, und da kommen wir jetzt zu der negativen Seite bei ihm, lag halt auch ein bisschen daran, dass die Umstände sehr gut waren bei Alabama. Also, wenn man das Team gesehen hat, das war schon beeindruckend. Wobei man auch sagen muss, aus meiner Sicht schon noch eine Nummer schlechter die Umstände als bei Tua beispielsweise, der ja nun vier First-Round-Receiver um sich hatte. Und
der musste Henry Rux mitschleifen, Alter. Siehst du mal.
Naja, gut. Auf den hat er ja nur selten mal geworfen, wenn es sein musste. Naja, auf jeden Fall, also für mich von den Receivern her und so schon deutlich schlechter als das, was Tua zur Verfügung hatte. Also ansonsten noch negativ, also er ist jetzt nicht, der schmeißt jetzt keine 70 Yards weit, ne? Also Armstärke ist das so ein bisschen ein Concern schon. Und auch, das ist halt, der bewegt sich nicht wirklich viel in der Pocket. Ne? Das ist also, ich sag mal, der gibt dir jetzt nichts, der hat null Rushing Upside.
Ja, in der Pocket bewegt er sich vielleicht noch ganz
Aber habe ich falsch ausgedrückt.
Er verlässt sie halt einfach nicht. Er steht halt wie eine Statue da drin. Und hat quasi kein Rushing Upside. Und das ist genau das Problem. Und deswegen ist für mich, wenn ich ihn vergleichen muss mit irgendwie mit Spielern, tue ich mir da echt schwer. Aber am ehesten ist es halt so ein Jimmy Garoppolo, der halt genauer ist. Also der wirklich akkurat ist. Aber ich habe auch das Problem, ich weiß nicht, ob er im Decision Making wirklich besser ist, zum Beispiel. Klar, der hat halt jetzt, so fand ich auch einen ganz interessanten Stat, nur 44 Würfe in enge Fenster geworfen im vergangenen Jahr. Und das sind so Sachen, der hat, klar, wenn du in einem System spielst, das freie, offene Receiver produziert und du bedienst sie dann. Es ist ein Skill, den musst du erstmal haben, so akkurat zu sein. Aber es wurde ihm halt auch wirklich viel gegeben durch die Umstände und ich sehe nicht wirklich das Ceiling bei ihm. Also wenn alles perfekt läuft, dann ist er ja jemand, was ist er dann eigentlich für ein Quarterback?
Ich habe mir als Ceiling aufgeschrieben Drew Brees, also wer der
perfekte Nachfolger. Aber er hat ja niemals den Arm von Drew Brees so. Den Arm jetzt von Drew Brees in den letzten drei Jahren. Also jetzt, so.
Genau, ich meine jetzt kein Prime Drew Brees, aber so, ich sag mal, das, was er die letzten Jahre gemacht hat. Und ich sag mal, das war schon auch wertvoll für Superflex-Ligen, ne?
Absolut.
Das, ja, und dementsprechend, natürlich, der hat jetzt kein Top-5-Upside, sehe ich nicht. Aber wenn man sieht, was andere Quarterbacks machen, die eben reine Pocket-Passer sind, auch für Fantasy, dann finde ich schon, dass er sein Value hat. Und,
Ja. Die große Gefahr ist, oder was ich halt sehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich halt zu, dass er so ein Quarterback ist, der das, was ein Drew Brees am Ende auch ausgemacht hat noch, der dann immer noch die engen Fenster getroffen hat, der dann immer noch in dieser Entscheidungsfindung so gut war und so akkurat war, wenn er das nicht auf dem Level kann, dann kann er halt in der NFL nicht spielen, weil er dann kein Skill hat, den er sozusagen verkaufen kann, der ihm Starterposten gibt.
Ne, genau, aber das wird sicher, also im Prinzip, also für mich ist es bei ihm einfach so, er hat für mich einen höheren Floor als zum Beispiel einen Trey Lance. Also ich sehe nicht, dass er derart versagt, wie ein Trey Lance es für mich kann, aber er hat auch bei weitem nicht die Upside. Also das ist für mich in Superflex ein Quarterback 2 halt einfach. Sowas in
dem Bereich. Ja, das ist für mich die Upside, die ich ein bisschen sehe, muss ich sagen. Also ich finde, dass die Gefahr, dass er gar nicht spielt, weil er einfach zu schlecht ist. Weil er einfach das nicht, das, was er jetzt gemacht hat am College, dass er das oft in der NFL nicht zeigen kann, weil das ein ganz anderes Footballspiel auf einmal ist, indem er eben nicht nur underneath die Pässe da anbringen kann. Also ja, wie gesagt, ich glaube nicht, ich halte jetzt nicht für ausgeschlossen, dass er gut funktioniert. Und wenn er zum Beispiel an 12 zu den Niners geht und da halt genau in so ein System kommt, das Crosser wirft, das viel auf Yards after Catch aufbaut, wo er, wenn er da auf einmal spielen kann und da aussieht wie eben Jimmy Garoppolo, der auch einen Scheißarm hat. Ja, der kann ja auch keinen tiefen Ball anbringen, außer irgendwie ein Wide Receiver hat wirklich 10 Yards Separation geschaffen, den unterwirft er dann noch 3 Yards, dass der Verteidiger fast noch rankommt. So, klar, wenn er da spielen kann und dann eben Kittle die ganzen Yards macht und ein Samuel und auch ein Ayuk, dann okay, dann ist das wieder was anderes. Aber der ist für mich noch viel Landing-Spot abhängiger als andere. In einer schönen West Coast Offense, okay, dann mal sehen, aber selbst dann bin ich immer noch wirklich skeptisch bei ihm.
Ja, und er braucht halt auch eine Mannschaft, glaube ich, wo er eine gute O-Line hat.
Ja, absolut.
So, also das wäre für mich auch wichtig. Und was ich halt auch sehen will, das Draft-Kapital. Also wenn er tatsächlich in den Top 10 auch geht, dann bin ich schon relativ begeistert.
Krass, ja, dann macht er für mich auch einen großen Satz. Für mich ist erstmal wichtig, dass er ein First-Rounder wird.
Das ist für mich sicher.
Ja, mittlerweile schon. Ist noch gar nicht so lang so, finde ich, dass man nur noch davon hört. Wenn er ein Second-Rounder wird, dann werde ich ihn wahrscheinlich komplett faden.
Ja, fair. Also ich gehe davon aus, und danach habe ich auch mein Ranking gemacht, also ich gehe davon aus, dass er in den Top 15 vom Board ist, eher früher.
Ja, also ich muss sagen, selbst wenn er in der zweiten Runde geht, bleibt er mein Quarterback 5. Also es ändert sich auch nichts, weil ich nicht glaube, dass jemand anders in der ersten geht. Aber genau. Also das ist so das Problem. Eben wie gesagt, die Upside ist nicht da, die Bust-Gefahr ist aber trotzdem, die ist hoch. Braucht man nicht groß drum herum reden. Ist halt ein Rookie-Quarterback, der kann genauso auch reinscheißen wie jeder andere. Und ja, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er im Endeffekt bringen kann. Ist auf jeden Fall der letzte, glaube ich, den man relativ hochziehen kann. Und wo würdest du ihn denn nehmen? Jetzt mal angenommen, er kriegt sein auf jeden Fall mal First Round Draft Capital.
Dann habe ich ihn als Late First, und damit meine ich 1-12 in der 12er Liga.
1-11 nehme ich ihn nicht. Ja. Nee. Okay, okay, interessant. Ja, ich habe ihn erst in der zweiten Runde tatsächlich, muss ich sagen, weil bei mir fehlt, dass das so richtig durch die Decke gehen kann, und ich habe doch dann zu viele Wide Receiver sehr hoch für mich persönlich, wo ich die Chance sehe, dass die wirklich richtig gut beitragen können auch noch.
Ja, wie gesagt, ich sehe halt einfach immer den Positional Value von Quarterbacks in der Superflex-Liga so, und das ist eben einfach die Begründung. Ne?
Ja, völlig, ist ja auch völlig in Ordnung. Vielleicht schiebe ich ihn auch noch ein bisschen hoch und sage so, ja, ein 2-0-3, wie sind die Hitrates der Wide Receiver denn besonders hoch nicht, aber denk dann auch wieder zurück, letztes Jahr T. Higgins, da so einfach ein guter Mann gewesen. Wir wissen nicht, wann geht ein Rondale Moore dieses Jahr. Den zum Beispiel würde ich halt, den nehme ich über einen Mac Jones, weil mir das Profil zu gut gefällt.
Ist für mich sehr eng, aber wahrscheinlich würde ich Mac Jones eher nehmen. Ja. Wie gesagt, einfach, da haben wir wieder das Beispiel, genau, das Beispiel, wenn der eine solide Rookie-Saison spielt. Und sagen wir mal als Beispiel in Denver auch. Und dann, wo wird denn nächstes Jahr gedraftet im Startup? Das ist halt, also ich glaube einfach, du kannst mal davon abgesehen, ob das Upside wirklich da ist, aber ich glaube einfach, vom Value her kannst du für ihn, also du kannst einen unheimlichen Value-Zuwachs mit ihm generieren dann auch, ne?
Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, Tour jetzt im Vergleich ist ja auch nicht recht viel, der gibt ja auch nicht mehr Rushing Floor als ein Mac Jones. Klar, ist schon noch ein bisschen mehr, aber also ganz ehrlich, auf die 10 Punkte im Jahr ist jetzt dann auch irgendwo drauf geschissen. Und natürlich, wo hat man Tour gedraftet? Recht selbstbewusst, glaube ich, Mitte erste Runde im Rookie Draft.
Tour war der 1-2.
Oftmals ja, bin ich 1, mir, bin, also wie gesagt, ich glaube, Jay, also ich glaube, jetzt wenn ich an die JIT zurückdenke, zum Beispiel Startup Drafts haben wir vor der Saison gemacht, da glaube ich, würde ich jetzt mal tippen, dass CEH, JT auf jeden Fall vor Tour gingen und ich glaube auch Dobbins, Swift, Akers können alle vor ihm gewesen sein. Ich dachte, ich habe ihn mir in Runde 5 geholt, muss ich sagen, aber
Im Startup vielleicht, aber also in Rookie Drafts auf gar keinen Fall. Also da ist auf jeden
ganz
Fall
interessant,
Tour
übrigens,
in den Top 3 gegangen. Ja, aber da ist es so gewesen und ich sehe jetzt Mac Jones nicht als wesentlich schlechteres Prospect als Tour an.
Ja, sehe ich schon. Einfach aus dem Grund, dass Tour in jüngeren Jahren deutlich besser geliefert hat und Mac Jones, wenn man auf Effizienz, also Metriken schaut, auch nicht besser war als Tour in seinem letzten Jahr am College, bevor er sich verletzt hat. Also er hat das nicht übertroffen, wenn man jetzt an Yards pro Team Attempt im Vergleich zur Conference schaut und so. Da waren sie sehr ähnlich. Sind beide elitär gewesen. Tour war auch extrem akkurat und Tour hat auch nicht den Riesenarm. Also sie sind irgendwie sogar ganz ähnliche Prospects in vielen Bereichen, nur ist Tua halt jünger. Und das ist für mich bei Quarterbacks schon wichtig.
Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, bei ihm, er hatte halt vorher nicht die Chance zu starten. Ne? Das ist halt wahrscheinlich dann auch ein Grund. Ja, persönliche Meinung des Coaches. Wer weiß. Ne? Also, es ist
ich
halt.
Ich glaube, Tour hat sie mit 18 halt, zum National Champion gemacht, oder? Da in dieser zweiten Halbzeit mit dem Comeback.
Ja, gut. Also, ja, das ist halt, genau, also dementsprechend, die Umstände sind da natürlich auch immer ein bisschen maßgebend für mich und wie gesagt, für mich hatte Tour auch noch bessere Umstände. Dementsprechend also sehe ich da keinen großen Unterschied und deswegen sehe ich halt auch nicht eine Runde Unterschied im Rookie-Draft zwischen den beiden Prospects. Natürlich ist diese Klasse halt, beide Klassen waren gut, die letzte Klasse war auch sehr gut.
Ja gut, aber es gibt halt wahrscheinlich 4 Quarterbacks, die im NFL-Draft vor Mac Jones gehen und das extrem.
Ja.
Genau. Gut, dann kommen wir mal zum letzten Tier. So für uns bei so ein paar Sleeper beziehungsweise eben die Late Round Quarterbacks, so in die wahrscheinlich in One QB Ligen gar nicht gedraftet werden. So die Kollegen und da ist der nächste nach ADP Kyle Trask.
Ja, da habe ich mich auch wieder an die ADP gehalten. Mann, war ich spektakulär, aber nichts Besonderes tatsächlich. Genau, vielleicht gehen wir ab hier jetzt auch mal ein bisschen schneller über die Spieler, weil die einfach nicht so interessant sind. Also Trask 6'5", 240, 23 Jahre alt, also durchaus schon auch noch älter und relativ groß. Genau, bei ihm habe ich mir positiv aufgeschrieben, ja, die Leistungssteigerung eigentlich vom vorletzten auf letztes Jahr und dass er da auch ganz gut gegen Pressure war. Negativ bei ihm halt, das ist eine Statue in der Pocket, ne? Also fast noch schlechter als Mac Jones, wenn es überhaupt geht, aber ne, also wirklich, der ist da eigentlich wie angenagelt. Ja, bei ihm habe ich mir noch dazu aufgeschrieben, der war halt so gut wie seine Offensive, also seine Offensivwaffen, seine Umstände. Genau, der hat halt Pitts, der hat halt Tony, der ausgebrochen ist. Also die Offense von Florida war halt einfach auch schon gut. Ja, und Trask war halt auch sonst über seine Karriere eher meist der Backup. Ne? Also ja.
Philippe Franks war besser als er in jungen Jahren. Und deswegen hat er sich, also gegen den hat er sich nicht durchsetzen können im Endeffekt.
Genau, also ich sag mal, der ist für mich so ein bisschen, ja, seine Rolle in der NFL irgendwie, sein Ceiling ist für mich so, Andy Dalton habe ich mir aufgeschrieben, also so einfach irgendwie so grundsolide, kann vielleicht auch starten, wobei Dalton vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht sogar noch ein Tier zu hoch gegriffen
ist. Ja, finde ich auch fast, ehrlich gesagt.
Das aber ist eher so ein High-End-Backup, Low-End-Starter, so in der Range würde ich ihn halt sehen.
Ja, würde ich auch sehen. Für mich ein komplett uninteressanter Prospect, tatsächlich für mich im Moment, wir haben uns ich habe mir 8 Quarterbacks rausgeschrieben, er ist für mich am letzten Platz, und zwar aus reinem Prozessgedanken. Also mag sein, dass er als Passer in seiner letzten Saison effizienter war als die anderen, die wir jetzt hier noch vor uns haben, über die wir drüber fliegen, aber dass er 0 Rushing Upside bietet, das schreckt mich eben ab. Das heißt, in Fantasy, dass er wirklich Fantasy-relevant wird, halte ich für ja nahezu ausgeschlossen. Es muss alles richtig laufen. Also die Chance, dass er sich durchsetzt in der NFL, ist echt gering. Und wenn alles gut läuft, dann wird er halt ein QB2 irgendwie. So, das ist so das, was also im Rahmen der realistischen Outcomes ist, halbwegs. Und das ist einfach schwierig. Jung nicht produziert, ist jetzt ein altes Prospect, hat dann selbst eben im Jahr davor in seiner, das war ja dann schon seine Junior Season eben, da hat er auch schon nicht besonders gut produziert. Solche Quarterbacks fade ich eigentlich komplett, auch wenn seine PFF-Grade dann im letzten Jahr sehr gut war, aber keinerlei Floor, kein hohes Ceiling. Ich habe ihn hier mit einer Fourth-Round-Grade in Superflex.
Ja, so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen. Also ich habe ihn eher so mid-third. Genau, einfach wie gesagt, weil ich denke schon, dass er in der richtigen Situation halt auch echt starten könnte.
Ja, klar, wenn er irgendwo hinkommt, wo, sag ich mal, sowas in Aussicht steht, dann kann man ihn auf jeden Fall eher ziehen. Aber könnte mir halt eher vorstellen, dass er irgendwo hinkommt, wo er klarer Backup ist und who knows, ob er dann jemals das Feld sieht.
Ja, wird sich zeigen. Auch Draft-Kapital bin ich gespannt.
Genau. Muss man ganz klar sagen, jetzt sind wir in einer Region, wo Draft-Kapital ist sowieso wichtig, aber hier ist es extrem wichtig.
Ja.
Genau, ich glaube, dann können wir eigentlich auch schon zum nächsten Kollegen kommen, oder?
Genau.
Hörst du hier noch was zu? Okay. Genau, das ist dann, hier hätte ich jetzt Kellen Mond von Texas A&M. Was hast du denn zu ihm?
Ja, 6'2", 205 Pfund, 21,8 Jahre alt. Der ist, also positiv bei ihm sehe ich eigentlich seine Erfahrung. Ne, der ist halt, hat halt 4 Jahre gestartet und der hat halt ein gewisses Rushing Upside. Gut, das war es dann fast auch schon. Also ich fand ihn echt nicht gut. Der ist wirklich kein guter Passer. Ne? Also Completion Percentage ist halt nicht gut und für mich, also auch wenn ich den oft, ich habe den öfter mal Texas A&M auch live gesehen, also über die letzten Jahre, und irgendwie, der wirkte auf mich auch immer wie so ein wildes Huhn in der Pocket, also kopflos teilweise, und also wie man den irgendwie auch nur annähernd als Starter in der NFL sehen kann, ist mir ein Riesenrätsel. Also ich glaube, der Chris Sims hat ihn als QB2 in dieser Klasse, der gehört sofort entlassen. Das ist für mich eine so bodenlose Frechheit. Ja, ach was. Das ist eine absolute Frechheit.
Das ist lächerlich, völlig richtig, aber ja. Sein Job ist eben nicht, die Prospects zu evaluieren. Ne?
Nee, so, genau.
Das ist das Problem. Ja, ich habe bei ihm halt, ich habe ihn eben einen Rank tatsächlich über Kyle Trask auf der 7 für mich. Und das liegt halt gar nicht daran, ich gucke da jetzt keinen Film, ich kann das nicht einschätzen. Ne? Ich gucke da einfach die Zahlen an und schaue mir an, was andere über ihn schreiben, weil die das deutlich besser können als ich. Und für mich sticht halt raus, oder ich finde es positiv erstmal, dass er mit 18 schon gespielt hat. Das finde ich erstmal ein gutes Zeichen. Er war jung, er hat sich durchgesetzt, er hat einen Starterposten erkämpft, auch wenn er dann nicht besonders gut war. Dann in seiner Sophomore-Season, das ist fast das Beste an seinem Profil, finde ich. Da war er auch recht effizient und hat die Offense bewegt. Und das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Dann hat er wieder so ein Down-Year gehabt, hat eben diesen nächsten Schritt nicht geschafft und dann im letzten Jahr war es halbwegs okay, auch eine ganz solide PFF-Grade, aber ja, halt überhaupt nichts Besonderes. Er scheint einen ganz guten Arm zu haben, dass er auch außerhalb der Pocket Plays machen kann. Also okay, aber ist auch das Einzige, warum er offensichtlich überlebt, weil er dauernd rausläuft. Also Accuracy nicht gut und er macht überhaupt keine so Big Plays. Das schafft er halt nicht. Und das ist schon, wie du dann so in der NFL überleben sollst. Ja, ich habe ihn aus eben einem einzigen Grund über Kyle Trask und das ist, dass er halt 9,5 Rushes pro Spiel macht und 35 Rushing Yards im Schnitt pro Spieler läuft. Und das ist halt einfach was, wo du sagen kannst, selbst wenn er Backup ist oder so, der Starter verletzt sich mal, dann kann er halt für ein paar Wochen in der NFL sogar oder für Fantasy ganz relevante Zahlen auflegen und dann so den Rushing Floor bieten. Ansonsten für mich völlig uninteressantes Prospect und so habe ich auch gesagt, kannst du in der vierten Runde den Superflex halt ziehen.
Ja, also irgendwo in der Range wird das wohl.
Ja.
Das ist bei mir auch so. Ich habe einfach nur 4 plus geschrieben.
Okay,
ja. Alles, was jetzt kommt.
Ja, ganz interessant ist, er hat eine Completion Percentage over Expectation, weil immerhin noch 4%. Das heißt, er ist zumindest über dem Durchschnitt. Er ist besser als die, ist in der oberen Hälfte drin. Da eben zum Beispiel besser als in Sam Darnold und Josh Rosen in der Statistik. Und das finde ich ganz interessant, weil man sieht so, man sollte zumindest entweder einen Rushing Floor haben oder darin ganz okay sein. Und das hat er, und er erfüllt zumindest die beiden Kriterien. Bei allem anderen reicht es halt dann leider aus.
Wollte ich sagen, es reicht aus meiner Sicht einfach nicht für die NFL. Ja,
genau. Gut. Und dann unseren letzten Mann, den wir hier noch beleuchten können, Jamie Newman von Wake Forest.
Ja, also den habe ich nicht auf 8, den habe ich sogar noch später.
Ja, okay.
Krass. Genau. Gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Der hat halt für Wake Forest das letzte Mal gespielt, auch wenn er zu Georgia transferiert hat, aber er hat da ja nicht gespielt, also weil er ein Opt-out gewählt hat. Ja, 6'3", 235 Pfund, also auch ein kräftiges Kerlchen. Ja, 23,3 Jahre alt, also der ist schon fast im Rentenalter.
Absolut.
Positiv habe ich bei dem halt auch das Rushing Upside. Und der hat so ein Bild wie so eine Kanonenkugel, also der ist ja nochmal ein bisschen schwerer als Fields. Mhm. Also in der Red Zone ist er echt ein guter Rusher. Armstärke ist ganz gut. Sonst aber doch echt sehr limitiert, die haben halt auch nichts gemacht, ne, also das war, die haben immer das Gleiche gemacht, der hat entweder, der hat eigentlich nur auf Sage Surratt, der da alle bei den Jumpballs geschlagen hat, weil er einfach besser war, in der Division und sonst war das nicht viel, ne, in der Red Zone ist er da mal reingelaufen. Und das war's. Der hat auch echt nicht so viele Spiele gemacht. Also das, trotz seines hohen Alters.
Ne? Ja, ich habe hier 19 Spiele.
Ja, ich habe 18, glaube ich, 18 nennenswert.
Okay, also, dann war's, seiner Freshman-Season hier, da ist er wahrscheinlich mal zum Abknien aufs Feld gekommen.
Genau.
Ja, 4 Pass-Attempts hat er da gehabt. Ja, okay, ja, das kann man das nicht mehr als Spiel werten. Ja.
Genau. Also dementsprechend, da bin ich irgendwie, kann man später
halt,
nehmen.
Das ist, genau, das ist für mich halt, und ich hab ihn halt an 6 hier stehen und auch ihn habe ich nicht besonders hoch, den nehme ich halt Ende der dritten Runde und ich nehme ihn als Prospect lieber als einen Trusk oder Mond, weil er halt noch mehr Rushing Upside bietet. Und das Problem ist, ich glaube nicht dran, dass er in der NFL ein Starter werden kann oder auch nur überleben kann, weil er halt ja zu schlecht ist im Passspiel. Einfach super inakkurat und ineffizient in der Offense, kann die nicht bewegen und das schon am College. Ich meine, in Wake Forest, was soll dann da in der NFL rauskommen? Es wäre komplett verrückt, wenn er da auf einmal spielen kann.
Ja.
Ja. Genau.
Genau. Ja. Ich habe noch einen.
Okay, ja, hau ihn raus.
Den habe ich an 8 über Newman, das wäre Shane Buechel aus von SMU. Der war 5 Jahre am College, also extrem lange. Der war mal Starter bei Texas, als er relativ jung war, hat sich dann verletzt, hat dann seinen Posten an Ellinger verloren, den wir jetzt gar nicht in der Liste haben, der aber auch auch eligible ist. Genau, und Buechel, das ist halt irgendwie ein spannendes Prospect, fand ich. Also das ist für mich so ein bisschen so ein Sleeper. Mal gucken, wo der gedraftet wird. Also 6'1 groß, 207, also keine besonderen Maße. Mhm. Aber ein absoluter Ganzlinger. Also der kloppt das Ding überall hin.
Ja, wo du willst.
Ja, Completion Percentage sah dann eigentlich nicht so besonders aus, aber seine Receiver haben ihn da auch oft, also ich glaube, ohne die Drops der Receiver wäre er halt irgendwie 10% besser gewesen. Also die haben ihn da richtig im Stich gelassen. Und also eigentlich ein ganz spannendes Profil. Armstärke ist da und das Einzige, wo er ein bisschen so ein Problem mit hat, sind Turnover, ist ein bisschen careless mit dem Football, aber wie gesagt, wenn der mal die Möglichkeit bekäme zu starten, ich glaube, dann würde der auf jeden Fall sehr viel Spaß machen.
Okay, halten wir uns mal so auf dem Zettel und kann man quasi nochmal so einen Fifth Rounder hier am Ende einfach mal
draufwerfen. Ja, genau, den kriegst du vielleicht sogar einfach so vom Wafer. Genau. Dann hätte ich jetzt noch kurz aufgeschrieben, wen es noch so gibt, einfach nur, dass man die Namen mal gehört hat. Also Ian Book von Notre Dame, das ist auch so ein Bruder Leichtfuß. Also den habe ich auch jetzt halt durch Notre Dame halt ein paar Mal spielen sehen, fand ich grausig. Und den Namen hat man ja über die letzten Jahre, finde ich, schon einige Male gehört, war schon echt ein höherwertiges Prospect, aber fand ich katastrophal. Ja, dann Sam Ellinger, KJ Costello, Davis Mills und dann dein Liebling Philippe Franks.
Alter, also jetzt.
Genau, also das sind so Quarterbacks.
Am Ende, wenn da welche gedraftet werden und auf einmal sieht es dann aus, dass da halt, allein wenn zum Beispiel so jemand hinter, keine Ahnung, auf einmal den Backup für so einen Ben Roethlisberger geben soll, zum Beispiel. Der halt, wo du sagst, hey, Alter, weißt du, wenn der ausfällt, weil halt wieder irgendwas ist am Ellbogen und so, dann spielt er auf einmal. Und allein die Upside, wenn du so einen Fünftrunden-Pick oder wirklich am Waiver-Wire holen, ja, dann nur aufgrund, und das sage ich selten bei Spielern, aber bei Quarterbacks wirklich auf den Landing-Spot achten, dann kann auf einmal so ein Sell-Fenster einfach nur aufgehen. Und dann hast du einen Fünftrunden-Pick und vielleicht dann spielt er irgendwie ein ganz, ganz solides erstes Spiel in der NFL und du kriegst einen Drittrunden-Pick für ihn im nächsten Draft. Ja, und so kannst du halt nochmal Value aus so einem völlig nutzlosen Pick rausholen.
Ja, oder ich sag mal, die Beispiele hier, Gardner Minshew, der teilweise echt hochgehandelt wurde. Dann, wie hieß denn der Kollege auch noch, mir ist der Name gerade entfallen, der letztes Jahr bei den Jaguars da ein paar Spiele gespielt hat und im ersten auch gar nicht so schlecht aussah, war auch ein junger. Also auch ein Rookie.
Was ist ein Rookie? Bei den Jaguars. Nicht Gardner Minshew.
Nein, nee,
der Glatzkopf da, der war doch der Typ
Glennon.
Mit dem langen Hals.
Glennon, das war Mike Glennon, genau. Aber nee, davor hat auch einer, auf jeden Fall, das war auch ein undrafted Free Agent, also in Fantasy, und den konnte man dann auch für einen Drittrunden-Pick teilweise verkaufen. Ja. Ne? Also genau.
Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt. Aber,
mir ist der Name auch gerade entfallen.
Ja, genau so läuft es halt. So useless Spieler einfach mal holen und dann verkaufen sofort. Das ist das Beste, was du machen kannst. Genau, okay, cool. Dann sind wir so ein bisschen durchgegangen, haben die Leute mal so eingeschätzt. Das ist echt eine tolle Quarterback- und eine tolle Tight-End-Klasse. Jetzt haben wir wieder sauber überzogen hier, unser eigentlich gesetztes Budget an Zeit weit übertroffen. Dann bleibt uns auch nicht viel zu sagen. Ich freue mich schon drauf. Nächste Woche machen wir Running Backs, glaube ich. Oder Free Agency-Rückblick werden wir dann entscheiden, wie wir Bock haben. Und dann, ja, bleibt mir auch nichts mehr, außer dir eine gute Nacht zu wünschen.
Danke,
ebenso. In deinem Kleiderzimmer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, die Folge anzuhören. Und ihr seid ein bisschen schlauer geworden, was ihr mit den Prospects, was ihr von den Prospects im anstehenden Rookie Draft erwarten könnt.
Bis dann.
Bis dann, Phil. Hau rein.
Ja.
Ciao, ciao.